Der FCM hat die rote Laterne zurück. Schalke thront wieder an der Spitze. Und sonst ist eigentlich pures Chaos angesagt. Wir wollen über die zweite Bundesliga der Männer nach dem 25. Spieltag sprechen. Und das machen wir mit Kevin Bublitz vom Badercast und Thomas Haufe vom Nur der FCM Podcast. Und jetzt geht's los.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Langer fliegt vorbei und der Ball ist im Tor. Und Augsburg ist oben.
Rossi ist zu, kurze Abwehr, lang genug für Willi Landgraf.
Wagner, Martin Wagner.
Und das 1:0. Markus Kurt aus dem Gewühl.
Und Tor! Alexander Schur.
Der Blick auf andere Ligen.
Ja, willkommen zurück zur Ligatour, zur zweiten Bundesliga der Männer. Mein Name ist Eva-Lotta Bohle und keine Angst, ich habe Marc nicht rausgeschmissen oder sonst irgendwas. Aber der war leider krank und deshalb konnte die letzte Folge eben auch nicht regulär erscheinen. Wir mussten die komplett ausfallen lassen. Das hatte einfach ein bisschen was bei uns in der Organisation zu tun und mit Terminen, die man leider einfach mal nicht gerade so eben verschieben konnte. Deshalb sorry dafür, dass es dafür eben auch keinen Ersatz gab, aber wir sind jetzt wieder da und ich darf an meiner Seite ein absolutes Traumduo begrüßen. Es ist das, man könnte sagen, Traumduo des All-Star-Teams. Zum einen ist Thomas Haufe vom Nur der FCM-Podcast mal wieder mit dabei. Hallo Thomas. Du bist noch stumm.
Hallo Eva und hallo Kevin. Ja, genau, es ist spät.
Das ist okay. Ich würde sagen, das kriegen wir alles hin und dann natürlich auch herzlich willkommen zurück an Kevin Bublitz zum zweiten Mal in diesem Jahr, wo ich durch meine sehr nuschelige Aussprache den Badercast mal kurz zum Badercast gemacht habe. Nein, Baden-Württemberg hat hier heute nichts verloren. Hallo Kevin.
Da gab es eine Wahl. Ja, hi, Grüße. Gehen raus an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
Also ihr seht schon, nicht nur die Liga ist Chaos, auch hier ist so ein bisschen Chaos mit dabei, aber wir passen uns einfach an. So wie das manchmal bei Hunden und hier Närchen ist, ist das jetzt einfach mit dem Podcast und seiner Liga so.
Was?
Kennt ihr das nicht, dieses Sprichwort? Das Härchen und also beziehungsweise Besitzer
dass
und
die gleich
Hunde
aussehen.
Voll oft gleich aussehen.
Also ja doch, das kenne ich. Aber es ist auch echt, es stimmt auch.
Ja, das stimmt natürlich. Also so, es gibt einfach so bestimmte Hunde, da sieht man einfach, wer hat sich jetzt an wem orientiert. Wie rum war es jetzt? Naja, zurück zum wichtigen Teil dieses Podcasts, nämlich dem Fußball. Und wir haben uns für insgesamt 3 Partien entschieden, um stellvertretend auf diesen Spieltag zu schauen. Insgesamt schauen wir also auf 6 Vereine. Ihr kennt das Prozedere schon ein bisschen, aber bevor wir das tun, wollen wir erst einmal kurz schauen, was denn sonst an diesem Spieltag so passiert ist. Und ich gehe mal davon aus, Kevin, dass dich vor allem das Spiel deiner Paderborner ja mehr oder weniger gut unterhalten hat am Wochenende.
Och, ja, das davor deiner Woche war echt schöner, um drüber zu sprechen und das davor auch. Aber ja, es ist Klassiker gegen Braunschweig, finde ich, ist immer, also in meinem Kopf abgespeichert, dass das mega hässliche Spiele sind. Das war es auch irgendwie. Wobei der SCP ja, glaube ich, 14 Torschüsse abgegeben hat, aber die waren jetzt unter uns gesprochen auch nicht alles Top-Chancen. Braunschweig hat, glaube ich, einmal aufs Tor geschossen gefühlt, nein, zweimal und halt ein Tor gemacht, geht in Führung und dann am Ende hast du aus Paderborner Sicht zumindest noch den Punkt erzwungen. Ich glaube, 90 plus
3, 8 gefühlt. 8, oder ja, was. Genau. Das ja. Es war auf jeden Fall sehr spät.
Ja. Der Oldie Sven Michel, das hat mich besonders gefreut.
Er ist, glaube ich, damit auch direkt in der Kicker-Elf des Tages gelandet, wenn ich mich daran richtig erinnere, an das, was ich heute so alles durchgeblinkt habe. Aber generell, wir hatten in der letzten Folge so ein bisschen darüber geredet, auch weil wir ja viel durch dich mitbekommen haben, dass zwischendurch so die Stimmung trotz zum Teil okayer Ergebnisse, also du warst, glaube ich, zwischendurch nicht so ganz zufrieden mit den Leistungen, immer. Aber jetzt muss man ja sagen, Platz 3 der Formtabelle mit 8 Punkten aus den letzten 4 Spielen und eben auch dieses Spiel dann nicht verloren, da zeigt ja doch irgendwie, dass in der Mannschaft schon irgendwie der Wille da ist, bis zum Schluss mit dabei zu bleiben, oder nicht?
Ja, das ist definitiv so und es war auch gar kein Absprechen von Können oder von Wollen, sondern dass man ja über ein paar Wochen, also über die Winterpause überbrückt, maximal eine Halbzeit gut gespielt hat, in Anführungsstrichen gut gespielt hat. Ist ja mal auch von außen drauf geschaut. Der Trainer sieht das ja mal noch mal ein bisschen anders. Dann hast du das Spiel gegen Hertha gehabt. Ja, es hat Marc nicht so gefreut, aber schon. Und Kaiserslautern, das waren zwei absolute Top-Spiele, Top-Leistungen. Gegen Braunschweig war es auch gut. Du musst eigentlich oder kannst nach 20 Minuten mindestens 1-0 führen. Und wenn du das Ding machst, jetzt kommt wieder so ein Phrasenschwein-Ding, dann ist der Knoten geplatzt und dann wirst du das Teil wahrscheinlich, ohne arrogant klingen zu wollen, 3-0 oder 3-1 nach Hause bringen. Tja, aber wie gesagt, für mich ein Klassiker gegen Braunschweig ist es immer schwer. Die bringen wenig fußballerisch mit in den letzten Jahren. Und ja, haben es halt mit ihren Mitteln gut gemacht, sich hinten reingestellt, hat der SCP immer wieder Probleme mit über die Jahre hinweg schon. Ja, aber du hast schon recht, Platz 4 jetzt gerade, ein Punkt hinter Platz 2 und 3, das ist ja sowieso wild in der zweiten Liga. Letztes Jahr gewesen, dieses Jahr auch.
Ja, ich sage ja, Chaos für Braunschweig natürlich gleichzeitig, um das nicht komplett unter den Tisch zu lassen. Für die sieht es momentan gar nicht mal so gut aus. Also man hat jetzt aus den letzten 5 Spielen nur 2 Punkte holen können. 3 Niederlagen aus den letzten 5 Spielen eben. Das ist in der Formtabelle tatsächlich Platz 16 momentan. Und klar, ne, es geht auch wieder, kann auch wieder bergauf gehen, aber man hatte ja zwischendurch eigentlich das Gefühl, sie hätten sich stabilisiert unter Backhaus, und da wäre auch mal spielerisch was gegangen, aber also momentan reicht es einfach nicht, muss man leider so sagen. In 2 Wochen steht auch das Derby an und da muss man, glaube ich, sagen, in der Verfassung, in der Braunschweig gerade ist, gut, gleichzeitig, wir reden gleich noch ganz kurz über Hannover, weiß man da auch noch nicht so ganz, was man von Hannover erwarten kann, aber wäre das wahrscheinlich gerade auch aus Fanperspektive nochmal, ich sag mal so, die final nail in the coffin, also so ein bisschen so der letzte Sargnagel, der vielleicht aus Braunschweiger Sicht dann auch gesagt wird, so ey Leute, also Abstiegskampf hier und da, aber mal so ein Derby-Sieg wäre auch ganz schön. Da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie da die Stimmung auch bleibt, weil wie gesagt, man hatte ja eigentlich das Gefühl, Backhaus hat es doch irgendwie geschafft, da das Ruder wieder rumzureißen, aber ja, so richtig nachhaltig, ne, scheint es gerade nicht zu sein. Klar, man steht noch über den Strich, aber ist eben punktgleich mit Fürth auf 16. Und wir sehen ja momentan, so ganz aufgeben möchte da unten eigentlich niemand so richtig. Also ich glaube, wir haben in dieser Saison schon 5-mal die Prognose gesagt, ja, also da wird es jetzt nichts mehr. Ne? Also da, die sind jetzt einfach weg vom Fenster und die Vereine sagen immer so, nee, auf gar keinen Fall. Thomas, du hast gerade auch gezuckt.
Naja, scheinbar wir ja schon so ein bisschen, wenn man auf die letzten Spiele guckt,
ja,
könnte besser laufen. Also es erinnert gerade sehr, sehr viel an die Hinrunde.
Ja, fair. Wir reden später natürlich auch noch über deine Magdeburger, aber ein Verein, der es geschafft hat, momentan so ein bisschen ja wieder neue Energie zu sammeln, das ist Fürth. Die haben nämlich in Hannover mit 2-1 gewonnen. Fürth jetzt mit 3 Spielen ohne Niederlage, Punktgewinn gegen Schalke, Siege gegen Hannover und Bielefeld. Und gerade diese Punkte gegen Schalke und Hannover, das waren ja welche, die konnte man so nicht erwarten. Also ich habe sie so auf jeden Fall nicht erwartet, ehrlich gesagt. Da muss man sagen, das ist, sie stehen defensiv sehr, sehr viel stabiler, muss man einfach so sagen. Also diese Flut an Gegentoren, die ist, also hat erstmal aufgehört. Und es war jetzt nicht so, dass Hannover überhaupt nicht aufs Tor geschossen hätte am Wochenende, aber da stand man um einiges stabiler. Hannover gleichzeitig, also weiß ich nicht, die habe ich anscheinend mal wieder zu viel gelobt. Wir hatten drüber spekuliert, was passiert, und man muss einfach sagen, dieses Unentschieden gegen Dresden, dann gewinnt man zwar 1-0 in Bielefeld, aber muss eben auch sagen, dank eines Berechtigten, aber dank eines Elfmeters. Und ja, jetzt diese Niederlage gegen Fürth, und man muss auch einfach sagen, also gerade die Elfmeterquote bei Hannover. Also ich weiß nicht, ob ihr diesen Elfmeter gesehen habt von Enzo Leopold, aber ich sag mal so, wäre ich Trainer oder Fan dieser Mannschaft und ich wüsste, meine Elfmeterquote, also sie liegt jetzt momentan bei 50%, 4 von 8 Elfmetern, verschossen oder verwandelt, je nachdem, wie man es erzählen muss. Glas halb voll, Glas halb leer in dem Falle. Das ist, also, so locker flockig in der Mitte schießen. Also, wenn du in der Mitte schießt, musst du sowieso schon wirklich dir ganz sicher sein, dass das Ding reingeht. Aber das, also, weiß ich nicht. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, bei den Hannoveranern merkt man ganz doll, dass Boris Tomiak eben hinten in der Kette fehlt. Also, hat sich, glaube ich, nach dem Spiel gegen Dresden verletzt oder im Spiel gegen Dresden. Und da fehlt einfach diese Stabilisierung und eben auch jemand, der eben das Spiel nach vorne hin antreibt. Wie gesagt, sie sind nicht chancenlos nach vorne, aber also die Chancenverwertung von Hannover, sie ist es nicht. Thomas, du hast im Vorgespräch gesagt, das ist wieder die Titz-Zeit, die Titz-Symptome, an die du dich erinnern kannst. Wie schaust du auf Hannover?
Ja, also mir kommt das alles sehr bekannt vor. Es ist Christian Tietz schafft es irgendwie immer wieder, wirklich grandiose Serien zu starten, im positiven Sinne, aber dann eben auch grandiose Serien im negativen Sinne zu starten. Also es ist wirklich selten, dass er mal mit seiner Mannschaft 6-7 Spiele am Stück ohne Niederlage bleibt. Das ist immer so 4-5 Siege. Dann sagt jeder, oh, gucke. Da muss man aber, glaube ich, bei Hannover auch ein bisschen relativieren. Die hatten von den Siegen, die sie jetzt geholt haben, waren ja alles Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Gut, jetzt war Fürth natürlich auch aus der unteren Tabellenhälfte, aber zum Rückrundenauftakt hatten sie ja gegen Kaiserslautern verloren. Das war eine Mannschaft von weiter oben oder aus dem Mittelfeld. Und dann kamen ja grundsätzlich erstmal nur in Anführungsstrichen Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen. Und ich bin gespannt, wie das da weitergeht, wenn es dann wirklich gegen Kaliber wie in Paderborn zum Beispiel geht, wie das dann in Hannover aussieht. Und von daher bin ich da echt gespannt, ob Christian Tietz da das genauso schafft wieder wie bei uns. Also auch diese Elfmeter-Thematik, das war bei uns genau das Gleiche. Das war, ich weiß nicht, ob es an ihm liegt oder an den Spielern, ich kann es echt nicht sagen. Also, aber wir hatten unter ihm auch eine unterirdische Strafstoßquote. Die lag, glaube ich, sogar bei unter 50% bei uns. Und das ist schon faszinierend. Und ich bin echt gespannt, wie das da weitergeht, wenn es dann eben gegen die wirklich großen Kaliber der Liga geht. Wenn wir da von Darmstadt, Schalke, Paderborn sprechen, wie es dann aussieht.
Ja, ist wirklich wild, ne? Dass die so eine Elferquote haben. Ich meine, ein Fußballprofi, in der Regel, also da brauche ich jetzt keinen Trainer, der eben das beibringt oder so. Das ist ja in der Regel, normalerweise können die das ja, und wenn sie es nicht können, schießen sie nicht. Also das ist irgendwie schon strange, vor allem wenn du sagst, dass das bei euch ähnlich war. Das kann ja aber schwer an dem Coach liegen. Oder?
Nein, nein, da kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen.
Also der stellt sich immer ins Tor. Bei den Elfmeter stellt sich Titz einfach ins Tor. Dann wird es vielleicht...
Programm hat es in sich von Hannover, ne?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und also ich kann sagen, in Bielefelds erster Drittligasaison hatte man, glaube ich, auch irgendwie nur eine 60-prozentige Quote oder so vom Elfmeterpunkt. Muss halt einfach immer sagen, also es ist immer noch was anderes, wenn du, glaube ich, gegen den Abstieg spielst, weil so ein Elfmeter kann dich dann natürlich nochmal anders nach vorne bringen. Aber eben ehrlich gesagt auch jetzt, also ich meine, zu Recht wurde auch schon kritisiert, dass man zu sehr auf die oder dass ich auch zum Teil zu sehr auf die Expected Goals-Tabelle gucke, aber ich glaube, wenn man bei Hannover, sie sollten, glaube ich, irgendwie 10 Tore mehr haben oder so, und wenn du daran mal alleine 4 berechnest für die Elfmetertore, das ist schon echt eine Nummer, weil ein Elfmetertor hat ja einfach einen sehr, sehr hohen XG-Wert. Das ist halt einfach statistisch gesehen so. Vielleicht gibt es bald einen eigenen nur Elfmeter-XG-Wert für Hannover. Wir bleiben gespannt.
Ja, plus sie haben ja immer sehr enge Spiele. Das heißt, es sind auch Momentum-Killer, ne? Also offenbar, die Mannschaft sonst noch mal in eine ganz andere Richtung hätten pushen können. Also es ist nicht so, dass sie 0-3 zurückgelegen haben oder 3-0 geführt haben, als sie den...
Ja, ich erinnere mich auch an das 0-0 gegen Bochum, wo Kellmann ja auch den Elfmeter verschießt. Das sind alles so Punkte, wo du dich hinterher vielleicht fragen könntest, was wäre wenn, ne? Und das ist natürlich immer enorm bitter. Gleichzeitig führt, also Dank an meine Mannschaft, die war anscheinend Aufbauhilfe für die Spielvereinigung. Das ist wirklich... Ja, es war auch ein ganz furchtbares Fußballspiel, aber da hast du eben gesehen, wenn du so ein Spiel, was eigentlich, ganz ehrlich, das hätte auch 0-0 ausgehen können, so furchtbar war das. Aber sie nutzen halt ihre Konter aus, sie nutzen ihre Möglichkeiten aus, die sie haben. Und man muss sagen, du merkst irgendwie, dass zum Beispiel auch ein Silas Prüfrock, der ja auch, also gerade die Torhüterposition war ja ein ganz großes Problem bei den Fürtern, der wirkte ganz anders auch motiviert, ne? Also du siehst, da wurde auch gegen Hannover, da wurde jede Verteidigungsaktion, die wurde richtig gefeiert. Und das macht natürlich auch einen Unterschied, ne? Gerade im Abstiegskampf, wenn du dann siehst, okay, es geht gerade doch irgendwie nach oben, also in der Tabelle. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt und ich glaube, ich spreche, also liebe Grüße an Michi, aber wir waren alle der festen Überzeugung, die sind weg. Also die sind wirklich einfach weg vom Fenster. Also,
nach dem Spiel gegen Magdeburg habe ich gesagt, sie sind tot. Auch wie die dann in den Interviews aufgetreten sind danach, das war wie so ein Abgesang. Da habe ich gedacht, okay, das sieht richtig, richtig bitter aus in Fürth. Nach dem 4-5 war das, ne, glaube ich. Ja, genau, ja. Das habt ihr nach 5. Ja. Und dann haben sie in Kaiserslautern noch knapp verloren, zwar, aber auch verloren. Und dann dachte ich, okay, also, was soll da noch kommen? Und ja, gut. Hast du ja gedacht, dann super. Kam das Spiel gegen euch.
Ja, super.
Die haben aus diesem wirklich. Ich sag mal, diesen katastrophalen 20 Minuten gegen uns haben die echt ihre Lehren gezogen. Also das war ja, also ich habe auch gedacht, was ist denn das? Das ist doch überhaupt, das ist ja nicht mal drittligatauglich, was sie da hinten gespielt haben. Mhm. Und haben aber offenbar die richtigen Lehren gezogen, haben, wie gesagt, wie du schon sagst, Kevin, gegen Kaiserslautern knapp verloren, dann gegen Bielefeld eben gewonnen. Und dann jetzt drei Spiele, glaube ich, auf jeden Fall
gepunktet. Schalke einen Punkt geholt, genau, und jetzt
gewonnen. Also die haben offenbar aus diesem Spiel wirklich die richtigen Lehren gezogen und sind jetzt wieder da. Ja. Und Respekt. Also ich hätte auch nach dem Spiel gegen uns, hätte ich auch gesagt, wobei die natürlich auch ein bisschen Pech hatten, wenn der Neuenberger da nicht auf der Linie klärt, geht das Spiel 5-5 aus. Und
ist so, ne?
Das Spiel auch ganz anders. Aber es war aber schon.
Die Interviews danach, die waren so, die waren ratlos, die waren völlig am Boden zerstört. Das war so der Klassik von einer Mannschaft, die jetzt wirklich, wirklich fertig ist, ne?
Ja, aber also ich muss sagen, ich war in Fürth natürlich, habe ich mir das grandiose Spiel auch noch live im Stadion angeguckt. Das war super. Aber du hast irgendwie gemerkt, da ist ein richtiger Ruck auch durch das ganze Stadion gegangen. Du hast es nach dem 2-1 gemerkt, das hat richtig was freigesetzt. Und wenn das tatsächlich, also wir sprechen so häufig davon, dass so ein Funke auch mal übersetzen kann. Und wenn du das mal gemerkt hast, 90 Minuten, okay, da ist noch was drin und das Stadion lebt noch und die Fans leben noch, dann kann das schon nochmal ordentlich pushen, glaube ich. Und das hat man eben getan. Und man muss eben sagen, zum Beispiel gegen Bielefeld haben sie es halt auch wirklich geschafft. Ich glaube, Bielefeld hatte keine einzige Torchance wirklich aus dem Spiel heraus, ne? Weil sie es einfach ganz gut geschafft haben, die Spieler, die eben zielbringend für den Bielefelder Angriff sind und für eben das aus dem Spiel heraus, haben sie ja komplett rausgenommen. Und ich meine, da muss man sagen, also fast ja noch bitter, dass, ich meine, Edin Dzeko macht noch ein Eigentor, ja, gegen Fürth, wird dann wegen Abseitsstellung noch zurückgenommen, ne? Aber auch da siehst du, du hast Schalke auch richtig gestresst. Die wiederum, they took it personally, dass ich sie hier letztes Mal kritisiert habe. Und so ein bisschen, also auch die, dass ich gedacht habe, also irgendwie fehlt mir da so ein bisschen was. Sie haben jetzt 10 Punkte aus den letzten 4 Spielen, 3 Siege und ein Unentschieden. Generell verlor Schalke bisher erst einmal nach Führung. Einmal konnte man nur Unentschieden spielen. Aus 17 Führungen entsprangen 15 Siege. Unter anderem der 1-0-Sieg gegen Bielefeld am Freitagabend, wo man einfach sagen muss, Edin Dzeko halt. Also, er steht dann halt nach einem Fehler des Bielefelder Torhüters komplett richtig. Und dann musste man zwar zittern. Ich hatte Gali Grü an der Stelle, hatte 2 Schalker Frauen vor mir in der Schlange stehen zur Toilette und die diskutierten dann auch ein bisschen darüber, dass man nach den ersten 15 Minuten sich so ein bisschen dachte so, oh, was wird das? Aber das hat man eben überstanden und auch das spricht natürlich für die, also man hat diese Stabilität jetzt eben auch zurück gewonnen und es läuft jetzt auch wieder besser und Special Shoutout, es wurde am Freitag eine Pause gemacht für die fastenbrechenden Spieler. Bei Schalke, das waren glaube ich 3 oder 4 Stück, da hatten die Vereine sich vorher drauf verkündet. Kleiner Tipp an Schalke, sowas vielleicht mal anzeigen, dass das jetzt passiert. Wir waren alle sehr verwirrt, warum an einem Freitagabend bei 10 Grad es eine Trinkpause gab. Es war, und wenn du noch so in der letzten Reihe in diesem Stadion sitzt, weißt du nicht sofort, was da abgeht. Also von daher vielleicht einfach so einen kurzen Hinweis auf den Stadionwürfel. Es wird super wäre. helfen. Aber sonst finde ich das tatsächlich eine gute Entwicklung im Fußball, auch im deutschen Fußball, dass darauf Rücksicht genommen wird, auf Spieler, die eben den Ramadan feiern und da eben auch das Fastenbrechen bei Abendspielen vollziehen wollen. Gut, habt ihr, also wir hatten auch noch einige Freak-Spiele, ehrlich gesagt, Bochum, Kaiserslautern, Dresden gegen Karlsruhe, aber ich glaube, sonst reden wir hier noch eine halbe Stunde weiter über den ganzen Spieltag. Daher würde ich vorschlagen, wir starten rein in Spiel 1. Ich sage einmal kurz, erstmal, es war Darmstadt gegen Kiel. Darmstadt gewinnt in Überzahl mit 2:0 gegen Tim Walters Kieler. Dabei können die Kieler in der ersten Halbzeit die Null halten und eigentlich auch ganz gut mithalten, bis allerdings Marius Müller innerhalb von 10 Minuten erst die gelbe und dann die gelb-rote Karte von Schiedsrichter Dennis Aitekin gezeigt bekommt. Isaac Liedberg, der trifft das erste Mal seit dem 18. Spieltag wieder und bringt die Lilien in der 48. Minute in Führung. Niklas Schmidt kann nur 4 Minuten später einen Fehler der Kieler zum Doppelschlag nutzen. Lasst uns zuerst auf die Darmstädter gucken. Es ist Platz 2, es sind 48 Punkte, 47 zu 28 Tore, 13 Siege, 9 Unentschieden und 3 Niederlagen. In der Formtabelle in den letzten 4 Spielen, da steht man schon ganz gut da auf Platz 4. 7 Punkte sind es daraus, 2 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. Bevor wir gleich auf Darmstadt zu sprechen kommen, habe ich noch eine Sache, bevor ich die nämlich hinterher vergesse. Am 8. März, also gestern von uns aus gesehen, war der feministische Kampftag und wir wissen alle, dass vor allem der Männerfußball nicht immer besonders viel Raum für die Geschichten von Frauen im Fußball übrig lässt. Umso schöner fand ich es tatsächlich, dass die aktive Fanszene der Darmstädter am Samstag an Luise Büchner erinnert hat, die Mitte des 19. Jahrhunderts für Frauenrechte in der Darmstädter Region gekämpft hat. Und an der Stelle auch Shoutout an die Fürther Ultraszene. Die hatte ein Banner, worauf stand Frauenrechte statt Blumensträuße, Schluss mit Symbolpolitik. Und ich finde das tatsächlich sehr ermutigend, dass sowas aus den Fanszenen herauskommt und bei allem Respekt nicht irgendeine Marketingaktion vom Verein ist. Sowas finde ich in vielen Bereichen nämlich tatsächlich manchmal ein bisschen unangenehm. Am besten, wenn noch irgendwo das Wort Frauenpower oder Powerfrau oder so dabei steht. Da schüttelt es mich ehrlich gesagt immer ziemlich. Aber Thomas, nach der Niederlage gegen Dresden am vergangenen Spieltag konnte man jetzt eben gegen einen Abstiegskandidat von unten wieder 3 Punkte einfahren. Wie schaust du denn momentan auf Darmstadt?
Stark. Also ich finde das, was Darmstadt da unter Kohfeldt in dieser Saison spielt, macht Spaß. Also ich gucke die Darmstädter Spiele wirklich, wenn ich sie gucken kann, sehr, sehr gerne. Das ist ein klarer Plan. Die Mannschaft kann gut verteidigen. Die Mannschaft kann gut mit Ball auch inzwischen nach vorne spielen. Sie ist bei Standardsituationen gefährlich. Also das ist alles so ein Gesamtpaket, was mir persönlich sehr gefällt. Und ich glaube, diese Niederlage in Dresden, glaube ich auch, muss man vielleicht auch ein bisschen, ja, ich fand Darmstadt gar nicht schlecht. Also das war vom Spielverlauf, würde ich sagen, eher kein 3-1. Das war schon auch, also ich glaube, Dresden kann sich nicht beklagen, wenn Darmstadt dann mit einem Punkt nach Hause geht. Nichtsdestotrotz war es ein verdienter Dresdner Sieg. Und Serien sind ja dafür da, um gebrochen zu werden. Und ich hätte es mir gewünscht, dass die Darmstädter Serie noch ein bisschen geht und ein bisschen später gebrochen wird. Leider Gottes ist es gegen Dresden dann passiert. Und ich glaube, das hat bei denen auch nochmal so ein bisschen vielleicht nochmal die Sinne geschärft, zu sagen, Mensch, es geht eben doch nicht alles von alleine. Und wenn du, ich glaube, 13 Spiele waren es, glaube ich, die sie nicht verloren hatten. Oder das waren schon ein paar. Und ja, das macht, glaube ich, schon was im Kopf mit dir und irgendwann wirst du vielleicht dann doch ein bisschen nachlässiger und da war diese Niederlage natürlich für Darmstadt, glaube ich, so blöd die war, Gold wert und die sind jetzt wieder in der Spur, haben gegen Kiel, ich fand schon, Kiel war gerade im Pressing, also man kennt man ja von Tim Walter dann auch dieses hohe Pressing, da hatten sie schon ein bisschen Probleme mit, haben sich da aber gut rausgespielt am Ende und dann meiner Meinung nach auch das Spiel völlig verdient mit 2:0 gewonnen und also ich gucke schon mit sehr viel, schon auch Neid nach Darmstadt gerade, weil das macht echt Spaß, die zu gucken.
Ja, sie haben einfach die beste Offensive der Liga, ne? Meisten Tore auch noch Standards, 15 insgesamt. Also sie haben eben natürlich auch eine Qualität vom Außenspiel heraus und nach Kontern, aber eben auch, ne, wenn alles mal nicht läuft, dann sind die Standards auch immer noch da. Und man muss natürlich sagen, Kevin, endlich hat mal wieder Isaac Liedberg getroffen. Der hatte ja, wenn man vorsichtig sagen will, so als Stürmer schon so eine kleine Formkrise drin, hat eben einige Spieltage, wo er auch einfach unglücklich wirkte, ehrlich gesagt. Gleichzeitig Fraser Hornby, der eben ausfällt wegen Oberschenkelproblemen. Da muss man sagen, jetzt stand er aber, macht eben das Tor zum 1-0, leitet den Sieg ein und ja, muss man glaube ich sagen, ist jetzt gerade für den Endspurt für ihn auch sehr, sehr wichtig, da wieder reinzukommen.
Ja, absolut. Und also überhaupt für die Mannschaft, die Garanten quasi der Tore-Maschine, dass sie wieder in Schwung kommen zum Endprogramm, sodass wir hoffentlich auch am letzten Spieltag dann das Finale gegen den SC Paderborn in Darmstadt. Nein, absolut. Also Liedberg ja absoluter Tore-Garant und ich müsste jetzt lügen, aber ich habe mir schon gedacht, dass der nochmal in der Rückrunde jetzt wieder loslegen würde. Klar, wenn der kongeniale Partner auch weg ist und so weiter und so fort, man kennt das dann. Thomas hatte gerade von der Serie gesprochen, das war ja auch eine Art Serie, wenn die dann auch bricht, dann ist erstmal so diese Überpacen ist dann erstmal weg, ne? Dann ist man wieder so bei den 100%, schon nicht bei 150 oder so. Insofern, aber ich habe es die letzten Male auch mit Matthias schon gesagt, Darmstadt für mich absoluter haushoher Favorit auf den Aufstieg, sind nicht Erster, aber das ist dem geschuldet, dass Schalke halt viele knappe Dinger eingefahren hat und Darmstadt jetzt einfach auswärts mal geschwächelt hat, ne? Zweimal.
Ja, ich finde, ja.
Drei Niederlagen erst, also.
Ja.
Stark, ja.
Ne, klar, 9 Unentschieden, aber 3 Niederlagen ist schon eine Hausnummer. Ne?
Ja, und sie verlieren vor allem zu Hause nicht, ne? Also ich glaube, in dieser Saison sowieso komplett ungeschlagen zu Hause.
Am letzten Spieltag dann.
Genau. Also 33 der 48 Punkte zu Hause geholt, ne? Also spricht eine sehr, sehr deutliche Sprache tatsächlich. Bin ich ja tatsächlich froh, dass sie dann zu Arminia reisen müssen. Das Spiel gegen sie hatten wir ja schon. Aber ja, also du merkst dann auch einfach, dass das entwickelt sich dann von selber, ne, bei denen. Also da schießen sie das 1-0. Ich fand übrigens, Niklas Schmidt kam ja erst im Winter zu den Darmstädtern. Gerade in dem Spiel, finde ich, hat er ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Nicht nur durch sein Tor. Was ich tatsächlich gut fand, also ich glaube, sowohl Schmidt als auch Vukotic haben gelb gesehen. Wegen Meckerns. Vukotic, weil er eben die gelb-rote Karte forderte für Marius Müller. Das ist ja sowieso was ich wirklich überhaupt nicht leiden kann. Also lass den Schiri die Situation doch erstmal bewerten und dann schauen wir mal. Da gab es eben gelb für und ich glaube Schmidt, weil er auch gemeckert hat. Da hatte Aitekin eine sehr klare Linie. Sonst in der Foulbewertung kann man tatsächlich, glaube ich, fast darüber diskutieren, ob die zweite gelbe Karte dann im Endeffekt gepasst hat. Die erste gelbe war eben auch Meckerei von Müller. Von daher, ja, muss man selber wissen, ob man so eine Karte kassieren möchte. Aber ja, also ich glaube, wir haben über Darmstadt schon so viel Positives gesagt in dieser Saison und ich sage es auch gerne immer wieder, ich hätte es tatsächlich nicht gedacht, dass Florian Kohfeldt es tatsächlich schafft, diese Mannschaft so zu entwickeln. Und du siehst eben, also sie profitieren natürlich auch einfach von dem ruhigen Umfeld, wobei Schalke vielleicht doch dann nach diesen paar Spielen, wo du dann doch gemerkt hast, da läuft nicht alles rund, so ein bisschen die Unruhe, vielleicht beim, oder was heißt Unruhe, aber natürlich dann geht der Kopf an und du hast Schiss, ach, wenn wir es jetzt verspielen und so. Und das ist bei Darmstadt einfach gar nicht. Also das betonen die Fans ja auch immer. Man ist sich komplett im Reinen mit Fans und Mannschaft und Verein und der Vereinsführung. Das läuft schon sehr gut.
Und plus sie können. Und das ist einfach immer wieder ein riesen Faustpfand. Ich weiß, man unterstellt Profimannschaften durchaus, dass sie mehrere Systeme spielen können sollten. Aber Darmstadt kriegt es halt echt hin. Also Kohfeldt hat ja in der Halbzeit noch dann umgestellt auf Viererkette. Und dadurch, weiß nicht, Kiel dann ist damit nicht klargekommen und hat die Situation nicht so schnell antizipieren können und hat sich dann innerhalb von 5 Minuten halt die 2 Dinger gefangen, weil es einfach eine ganz andere Spielveranlagung und Dynamik auf einmal war, um die Kieler so ein bisschen aufzustoßen, die Kieler Defensive. Ja, das ist schon top, wenn eine Mannschaft das in der Lage ist, während des Spiels so ein System umzustellen und das dann auf die Kette kriegt, das ist immer ein großes Zeichen, ein gutes Indiz dafür, dass die oben bleiben. Bin da ganz bei Thomas, das ist schon, und bei dir auch, das hat Kohfeldt sehr gut weiterentwickelt, die Mannschaft, und ich bin mir fest felsenfest sicher, dass die aufsteigen werden.
Ja, ich spiele jetzt Freitag auswärts in Magdeburg. Thomas guckt schon gespannt drauf. Und dann haben wir eben das Duell gegen Schalke. Also das könnte tatsächlich ein sehr entscheidendes Duell generell um die Tabellenführung, aber eben generell auch um die Aufstiegsplätze werden. Und da auch ganz interessant, weil im Pokal konnte Darmstadt ja 4-0 gegen Schalke gewinnen. In der Liga verlor man das Spiel 5 Tage zuvor in der Liga. Klar, das war eben auswärts. Aber da muss man schon sagen, das wird, glaube ich, ein ja, durchaus spannendes Spiel. Wahrscheinlich geht es 0-0 aus, weil alle wieder drüber reden werden. Aber da bin ich tatsächlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Darmstadt das verliert. In der Verfassung, in der sie dann sind, so wie sie eben auch auftreten in vielen Spielen. Also da, wie gesagt, mal schauen, was wir da auch von Schalke sehen können bei dem Spiel. Da haben, also kommen halt mit zwei sehr unterschiedlichen Spielveranlagerungen, prallen da wieder aufeinander. Und es hat eben, weil wir eben schon zwei Spiele in der Hinrunde hatten, wo man eben gesehen hat, in welche Richtung es gehen kann. Von daher bin ich da mal sehr, sehr gespannt. Gleichzeitig haben wir eben die Kieler, die sind jetzt auf Platz 17 abgerutscht. 25 Punkte, 29 zu 37 Tore, 6 Siege, 7 Unentschieden und 12 Niederlagen in der Formtabelle. Ich musste eben auch nochmal nachgucken. Platz 17, 1 Unentschieden, 3 Niederlage nach der Niederlage gegen Karlsruhe am 23. Spieltag, was ja vorher schon als großes welchen Trainer wird sein Treffenspiel deklariert wurde, entließ man Marcel Rapp nach 4,5 Jahren und holte Tim Walter zurück zur KSV. Der war schon 2018/19 schon mal Cheftrainer. So wie ich es gelesen habe, waren nicht alle Fans so super davon überzeugt, dass man ihn zurückholt. Einfach weil er damals ja, ich sag mal in Anführungszeichen, für größere Aufgaben oder für größere Vereine die KSV verlassen hat. Und ja, wir wissen alle, wie es beim HSV lief. Aber im Heimspiel gegen Elversberg, das ist ja 1-1 ausgegangen, da gab es erstmal viele dankende Spruchbänder aus der Kieler Fanszene an Marcel Rapp. Und auch Tim Walter hat sich sehr, der kennt Marcel Rapp auch noch, sehr lobend über ihn geäußert. Und man muss sagen, diese ersten beiden Spiele unter Walter, da hat man, wie ich finde, schon ein bisschen was an Walter Ball gesehen, ehrlich gesagt. Also einmal diese, ja doch durchaus Körperlichkeit, die da manchmal ein bisschen mit reinspielt, aber tatsächlich auch gute fußballerische Ansätze. Man konnte gegen Elversberg einen Rückstand schnell egalisieren. Hier muss man sagen, hat man 25 Minuten, ist ja schon auch geschafft, gut gegen Darmstadt zu stehen. Am Ende hat es halt nicht gereicht. Dazu gehört aber auch Phelaris, der fehlte gegen Darmstadt. Dafür konnte Bernhardsson nach langer Verletzungspause, ich glaube 3 Monate war der raus, gegen Elversberg wieder spielen. Sowieso hat Steven Skripski ja einen Muskelbündelriss, der fällt seit einem Monat aus. Offensiv fehlen da von 29 Toren zumindest gerade 6. Ne? Also ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, aber da fehlt eben offensiv auch so ein bisschen was. Thomas, ich sag ehrlich, ich dachte nicht, dass sie da nochmal so tief reinrutschen. Und also ich gucke sowieso nicht mehr auf die Tabelle meistens, weil dann kriege ich meistens schlechte Laune. Aber ich war dann doch auch, also als ich dann nochmal so drauf geguckt habe, boah, Platz 17, das zeigt eben, wie schnell es gehen kann. Was glaubst du, was ist das allergrößte Problem, was die Kieler gerade haben?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Kiel hat, glaube ich, das ganz große Problem. Alle anderen, die da unten stehen, wussten, was passiert. Kiel wahrscheinlich nicht. Die haben, glaube ich, nicht damit gerechnet. Und den Schalter umzulegen im Kopf, das kann dauern. Und das dauert schon ganz schön lange bei denen. Und ich glaube, das ist Düsseldorf hat es zum Beispiel geschafft, jetzt unter Anfang diesen Schalter dann umzulegen. In Kiel muss man gucken, ob das unter Walter funktioniert. Also ich glaube schon, dass der Tim Walter als Typ einfach so ein bisschen Druck auch von der Mannschaft nehmen kann, einfach durch seine Art. Der wird wahrscheinlich medial doch schon ein bisschen Interesse auf sich lenken. Aber ob das dann am Ende reichen wird, wobei man natürlich sagen muss, er hatte jetzt auch das große Problem mit Elversberg und Darmstadt, natürlich auch mit zwei Krachern anzufangen. Ja, also das ist natürlich auch sehr, sehr undankbar. Ich glaube, die werden ihre Punkte gegen die Mannschaften, gegen die direkte Konkurrenz, werden die holen. Dafür ist die individuelle Qualität von Kiel einfach auch zu groß. Und wenn Walter es schafft, dann seinen Fußball da zumindest in Ansätzen reinzubringen, dann denke ich auch, dass Kiel am Ende die nötigen Punkte holen wird und eben nicht absteigen wird. Aber sie müssen eben auch, glaube ich, im Kopf dahin kommen, dass ihnen bewusst ist, dass es jetzt wirklich nur noch um den Klassenerhalt geht und um nichts anderes mehr. Und das ist für mich die Frage, ob sie das schaffen.
Also ich ich weiß, dass es immer so ein blöder Vergleich ist, aber Kevin, du kennst das ja von Paderborn auch. Ich glaube, es ist eben als Absteiger sehr schwierig zum Teil. Egal, wie lange du jetzt Bundesliga gespielt hast, ob das 3 Jahre waren, ob das 1 Jahr waren oder wie auch immer. Weil die alle immer sagen, ja, deine individuelle Klasse, die ist eigentlich viel zu hoch dafür und eigentlich hast du ja auch gute Ansätze und eigentlich solltest du da unten nicht stehen.
Der Kadermarktwert von Kiel vor der Saison haben alle gesagt, ist mit der teuerste Kader, also vom Marktwert her. Ja, kennen wir alle, ne? Das ist, Bochum hat das auch erlebt, Bremen, als sie damals abgestiegen sind, auch in der Hinrunde richtig Probleme gehabt. In der dritten Liga siehst du es jetzt auch bei bestimmten Teams, die Ulm, guck dir Ulm an, wir gehen wahrscheinlich komplett durch.
Ne? So also 1000 letzte Saison durchgeflogen.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich so ein Phänomen. Ich habe mich wirklich erschrocken. Ich habe auch Kiel länger nicht beobachtet. Als ich jetzt dann in der Sendungsvorbereitung auf die Tabelle geguckt habe und gesehen habe, dass die auf 17 stehen und erst 25 Punkte haben und den letzten Sieg, den sie geholt haben gegen den SC Paderborn, war also am ersten Rückrundenspieltag. Wo sie schon unfassbar schlecht gespielt haben und trotzdem gewonnen haben, wo ich mich damals gefragt habe, wie ihnen das gelungen ist. Habe ich, glaube ich, auch in dieser Sendung gesagt damals, so ungefähr wortlautmäßig. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob der Zeitpunkt des Trainerwechsels gut war. Vielleicht war er das, weil er jetzt 2 Spiele hatte, wo er die Mannschaft, wie du sagst, so wieder reinbringen kann, weil jetzt kommen die Teams alle nur noch, die in Anführungsstrichen natürlich nur noch, die unten mit in der Verlosung sind. Also Kiel kann jetzt die Big Points einfahren in den nächsten Wochen bis, ja, also was haben die noch? Nürnberg, Bochum. Bochum ist aber auch ganz gut drauf inzwischen. Münster, Düsseldorf, Lautern, Hertha. Für die geht es dann nicht mehr um viel wahrscheinlich. Ja, mal gucken. Aber es ist schon heftig. Also wenn die am Ende ein Finale gegen Braunschweig oder Magdeburg haben, boah, da will ich aber auch nicht an der Seitenlinie stehen.
Saisonfinale in Magdeburg kann ich als Absteiger aus der Bundesliga absolut überhaupt nicht empfehlen.
Ich spiele zu Hause gegen Magdeburg und im letzten Spieltag dann in Dresden. Uiuiui. Also.
Ja, also das ist halt, das ist eben das Problem. Dafür ist in dieser Liga, also zu dem Zeitpunkt werden wir vielleicht doch noch 1-2 Teams haben, für die es um nichts mehr geht. Aber momentan, wir sagen es immer wieder, besteht dieses Mittelfeld aus Kaiserslautern und Hertha. So, das sind die 2 Teams, für die es gerade um die goldene Ananas wortwörtlich eigentlich noch geht. Und das ist, man muss halt leider einfach sagen, bei Kiel schwebt eben im Hintergrund noch ein großes Thema und das ist der Stadionumbau. Da stehen 75 Millionen Euro im Raum und das wurde auch im Forum genannt. Also ganz gelassen guckst du da, glaube ich, nicht drauf, wenn du Pläne hast, die du dir in der Bundesliga vielleicht so angefangen hast zu machen. Dachtest ja, okay, 2. Liga wird nicht easy, aber dass du dich da jetzt mit dem Umbau in der 3. Liga beschäftigen musst, wo du dir dann doch, also wo man einfach noch nicht weiß, wie entwickeln sich denn überhaupt die Zuschauer in den Zahlen in dieser 3. Liga. Und wir wissen alle, 3. Liga ist einfach kein geiles Pflaster, um sich gerade finanziell irgendwie gut aufzustellen. Das funktioniert einfach nicht, alleine wegen der wegfallenden TV-Gelder.
Man ist immer hinterher klüger. Ne? Ich hätte zum Saisonbeginn schon gemutmaßt, dass sie den Kader intensiver durchwechseln hätten sollen. Weil das immer schwierig ist, eine Mannschaft, die abgestiegen ist, wo dann auch Spieler bei sind, vielleicht die nur wegen Bundesliga gekommen sind, dann auf die Kette zu kriegen, dass die 2. Liga und dann auch noch Abstiegskampf, da hat Thomas ja vollkommen recht, den Schalter musste dann auch erstmal bei jemandem umschalten, der wegen Bundesliga-Fußball nach Kiel gekommen ist. Aber klar, hinterher ist man immer schlauer. Trotzdem da. Das ist echt schwierig. Ich bin auch immer noch fasziniert, warum der Kollege Walter wieder dort ist. Also, dabei ist mir erstmal aufgefallen, dass er tatsächlich irgendwo anders einen Job bekommen hat. Ich bin wirklich konsterniert gewesen vor dieser Sendung.
Ja, also man muss sagen, es ist eine, man sagt ja nicht immer so schön aufgewärmt, schmeckt nur Gulasch, aber ich verstehe aus rein taktischen Gründen schon ein bisschen, warum du es gemacht hast, eben weil du so ein bisschen weißt, was du mit Tim Walter bekommen kannst und es geht halt gerade wirklich nur um den Klassenerhalt. Perspektivisch ist es für mich auch ein Fragezeichen, ehrlich gesagt. Ne, klar, und da verstehe ich eben auch jeden Fan, der da sehr, sehr skeptisch drauf guckt. Man muss eben einfach sagen, ich glaube halt, Steven Skripski als Kapitän, der fehlt halt nicht nur vielleicht als Spieler an sich, sondern eben auch vielleicht, ne, weil er eben verletzt ist als Kapitän in so einer Phase. Ich glaube, dass das auch immer ein Punkt sein kann, ehrlich gesagt. Und ne, ihr habt das Programm angesprochen, ne? Also spielt jetzt eben gegen Nürnberg. Ich würde auch langsam sagen, die können wir vielleicht so ganz vorsichtig langsam auch in dieses Sortiment goldene Ananas schicken. Mal schauen. Eben Bochum, Münster, gerade Münster, sprechen wir später auch noch drüber. Und ich meine, man muss halt trotzdem sagen, dass jetzt mal ausgeschlossen von Bochum wahrscheinlich, da viele Vereine natürlich immer noch hinreisen und andersrum, die sagen halt, ja gut, also ihr macht mal erstmal als Absteiger, ne? Uns relativ egal, wo ihr in der Tabelle steht, und das ist eben die große Gefahr, wenn du dich da irgendwie nicht rausprügeln kannst. Und ich meine, trotzdem ist halt so eine Entscheidung mit dem Bundesliga-Trainer, der halt Historisches geschafft hat, nämlich Kiel das erste Mal in die Bundesliga zu führen, das ist natürlich keine einfache Entscheidung, und da muss man tatsächlich auch immer irgendwann fragen, richtiger Zeitpunkt, jetzt es erst zu machen. Gleichzeitig muss man sagen, du hättest wahrscheinlich noch einen Punkt gehabt, wo es jetzt noch gegangen wäre später, und das wäre die Länderspielpause gewesen. Also der Vorteil ist, dass Walter das eben, der hat dann ein paar Spiele gesehen, hat dann 2 Wochen Zeit, vielleicht auch zu sagen, okay, fahrt erstmal 3 Tage weg, nehmt euch irgendwie Zeit mit der Familie oder was auch immer, und dann sehen wir uns dann und dann wieder und dann schwören wir uns nochmal zusammen. Da bin ich mal gespannt, was es da noch wird. Aber so ganz viel Zeit ist es eben nicht mehr, ne? 9 Spieltage sind jetzt noch zu gehen. Also man sagt ja, glaube ich, gerade wenn alles so eng ist, so die letzten 5 Spieltage sind ja meistens die, wo es dann wirklich entscheidend wird, wenn du in einer bestimmten Position bist, egal ob es jetzt um Aufstiegs- oder Abstiegskampf geht. Und das wird eben dann auch entscheidend sein, genau diese 5 Spieltage im Prinzip nach der Länderspielpause. Und die ein paar mehr sind schon dann, aber das wird eine große Story, glaube ich, für die Kieler noch.
Oh ja. Also der beste Torschütze ist ein Abwehrspieler. Das ist.
Ja, also. Es fehlt halt, ne, ich habe gesagt, 29 Tore. Das ist halt auch einfach wirklich nicht gut, ne? Also, das muss man leider einfach so deutlich sagen. Nur Braunschweig hat, glaube ich, weniger geschossen mit 28. Ne? Also, dir fehlt einfach.
Eieiei.
Ne, dir fehlt da einfach die Durchschlagskraft vorne. Das muss man leider einfach so sagen. Und da bin ich mal gespannt. Also ich kenne da noch so einen anderen Verein, der einfach gerade nicht in der Lage ist, Tore zu schießen. Und in der sagt meine Mama, wir haben doch gar nicht so schlecht gespielt. Ja, ja, das bringt dir hinterher leider einfach keine Punkte, wenn du hinten dann trotzdem die entscheidenden Fehler machst. Oder halt wie, also ich meine, im Endeffekt muss man einfach sagen, strohdumme, also ich verstehe Aitekins Entscheidung schon, Müller da vom Platz zu stellen. Ne? Gerade wenn du gelb hast, würde ich vielleicht nicht so in einen Zweikampf reingehen. Das ist einfach, also ja, und dann läufst du halt die restlichen 75 Minuten in Unterzahl, und dann ist, glaube ich, auch Tim Walters, und das wissen wir aus seiner Hamburger Zeit einfach noch, dass das ja meistens schon eine Art Fußball ist, die auf so einen sehr genauen Plan A zugeschnitten ist. Und ihr habt es eben schon gesagt, mit der Systemumstellung dann noch in der zweiten Hälfte, da hast du gesehen, da ging dann halt ging auch Plan A, 1, B und C irgendwie nicht mehr auf. Und dann wird es natürlich immer schwierig, und natürlich gerade wenn du dich in dieser Situation befindest, ist natürlich auch valide erstmal zu sagen, okay, wir brauchen jetzt ein System, was klappt. Aber das gehst du natürlich schon von aus, dass du das mit 11 Spielern spielst und nicht, oder beziehungsweise mit 10 Feldspielern und nicht nur mit 9. Gut, lasst uns ein Spiel weitergehen. Elversberg gegen Magdeburg. Elversberg gewinnt spät, aber insgesamt, ja, ich glaube, doch durchaus verdient. Ja. Die Magdeburger, die haben eigentlich eine gute erste Halbzeit gespielt oder eine okay erste Halbzeit gespielt, aber Thema Effizienz war hier auch dabei. In der zweiten Halbzeit startet der FCM eigentlich ganz gut, aber auch da fehlt wieder das Tor. Die SVE übernimmt dann Stück für Stück die Spielkontrolle und erzielt dann zum Ende hin das 1:0, bleibt damit ja Darmstadt und Schalke auf den Fersen. Magdeburg beendet den Spieltag auf Platz 18. Lasst uns zuerst auf die SVE schauen. Platz 3 ist es, 48 Punkte, damit punktgleich mit Darmstadt, 44-26 Tore, 14 Siege, 6 Unentschieden und 5 Niederlagen vom Tabelle in den letzten 4 Spielen. Platz 2, 3 Siege, 1 Unentschieden, und das eben, muss man glaube ich trotzdem immer noch sagen, trotz des ja, Verlustes des besten Stürmers der Elversberger mit Ebnu Talib. Kevin, ich meine, du schaust natürlich aus Paderborner Perspektive auch nach Elversberg, weil sie eben ein Konkurrent im Aufstiegskampf sind. Man muss, glaube ich, einfach sagen, das hat, glaube ich, auch Patrick Sander nach dem Spiel gesagt, das ist halt so ein Spiel, als Mannschaft oben drin gewinnst du das halt, als Mannschaft unten drin verlierst du es eben. Reicht das, um Elversberg in diesem Spiel oder momentan auch zu beschreiben?
Ich weiß, was er damit sagen will, gebe ich ihm durchaus recht, aus eigener Erfahrung, als wir damals unten standen, kam mir das auch immer so vor, auch bei Elfmeterentscheidungen und Kartenentscheidungen und so weiter und so fort. Ja, weiß nicht, also ich habe auch Elversberg irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, zum Beginn der Rückrunde, glaube ich, als sie in Nürnberg verloren haben und dann nur einen Punkt gegen Bochum geholt haben, habe ich gedacht, okay, da ist der Ofen irgendwie aus, das wird nicht reichen, um dauerhaft da oben zu bleiben. Aber wie du sagst, respektabel, trotzdem Abgang des Knipsers, nenne ich es jetzt mal. 3 Tore in Lautern geschossen, 3 Tore dann gegen Berlin kassiert, aber dann wieder in Dresden Reaktion direkt gezeigt und gegen Braunschweig, also insgesamt wieder 5 Tore geschossen. Und jetzt halt so ein Arbeitssieg gegen Magdeburg. Und immer wenn du die ziehst, bist du eigentlich eine gesunde Mannschaft. Das habe ich bei Schalke auch gesagt, auch wenn es da nicht schön ist. Und vor allem die Fans des FCM teuflisch ärgern wird, weil ein Punkt in Elversberg wäre sicherlich ganz nett gewesen in der Situation. Ja, ich kann Elversberg schwer einschätzen, ob das letztendlich reichen wird, um dann so Spiele weiter oben, also gut, in Hannover ist jetzt ein blödes Beispiel, aber dann das direkte Duell gegen Schalke zu gewinnen oder gegen Paderborn. Also Elversberg ist für mich komischerweise immer noch eine Wundertüte, obwohl sie am Anfang, so zum Beginn der Saison für mich eine klar gesetzte Mannschaft für die Top 5 war. Also, und das haben sie ja bestätigt bisher. Und das wird ja auch nicht großartig mehr sich verändern. Ja, haben eine ganz gute Form. Aber ja, ich glaube, bin noch nicht so ganz überzeugt. Also ich glaube, für die Top 3.
Ja, ich glaube, du hast es gerade schon mal so ein bisschen durch die Blume gesagt, der Spielplan wird tatsächlich, glaube ich, einfach interessant. Also man spielt jetzt als nächstes in Fürth, dann zu Hause gegen Bielefeld. Also 2 Vereine, die gegen den Abstieg spielen, dann eben Hannover und Schalke. Dann Karlsruhe, wo man irgendwie auch ehrlich gesagt nie weiß, was man da gerade bekommt. Dann eben Darmstadt, Paderborn. Und dann noch Düsseldorf und Münster hinten raus. Düsseldorf, kann man vielleicht sogar auch schon sagen, sind zu dem Zeitpunkt vielleicht auch durch mit der Saison und sie sich nicht mehr ganz dumm anstellen. Und dann eben noch Münster. Also du hast eben ja vielleicht die direkten Duelle gleichzeitig zu einer guten als auch gegen einer ungünstigen Zeit, weil eben so wie gegen Paderborn am 3. Mai dann kann irgendwie, das kann dann schon nochmal sehr wegweisend werden, ne? Für beide Vereine natürlich, ne? Und da musst du dich bis dahin halt in eine gute Situation gebracht haben und bestmöglich natürlich die Spiele gegen Hannover und Schalke gut bestritten haben. Ich würde jetzt mal sagen, wenn du die beiden Spiele nicht gewinnst, der wird richtig krass, und da würde ich dann einfach mal vorsichtig die Prognose schon mal äußern, dann wird's schwierig. Also wenn du dann also die beiden Spiele dann noch nicht mal einen Punkt holst, dann würde ich fast sagen, ist der, je nachdem, was Hannover noch so veranstaltet in den nächsten Wochen, könnte das fast zu sein. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch immer mit einem ganz großen Ausrufezeichen sagen, das ist auch vollkommen okay. Also wir haben jetzt schon so oft gesagt, was sie vor dieser Saison alles durchmachen mussten, sag ich mal. Dann Ebnu Talib noch in der Pause, in der Winterpause verloren. David Mogwa, der als Ersatz gekommen ist, zumindest auch schon mit 3 Toren, zuletzt gegen Kiel und Braunschweig getroffen. Also auch das klappt. Das ist Lukas Poreba, der in dem Spiel getroffen hat. Du hast ja, Petkov, der da auch irgendwie seine Sachen macht. Also du, der trifft irgendwie auch immer einer. Ne? Also man hat jetzt den Platz als beste Offensive halt verloren, aber auch 44 Tore, ne? Und dann eben auch eine sehr stabile Defensive am Ende des Tages. Die spielen halt ihren Stiefel runter und diese Last-Minute-Tore, die können dich halt auch gut weiterbringen, ehrlich gesagt. Aber ich gehe sonst mit dir mit, Kevin, das ist schon so eine kleine Wundertüte am Ende des Tages. Thomas, möchtest du noch einen Satz zu Elversberg sagen oder sollen wir auf deine Magdeburger schauen?
Naja, ich sag mal, die holen halt aber auch die Punkte, die sie brauchen, jetzt auch gegen die Mannschaft. Ne? Gegen Dresden gewonnen, gegen Braunschweig gewonnen, gegen Kiel gepunktet, gegen uns jetzt gewonnen. Die Spiele, die sie gewinnen müssen, um oben dabei zu bleiben erstmal, die gewinnen sie. Und dann muss man gucken, wie es in den direkten Duellen nachher läuft. Und ja, es ist für Elversberg sicherlich ein krasser April, aber auch Hannover, Schalke und Darmstadt müssen auch erstmal gegen Elversberg gewinnen. Und ja, wie du schon gesagt hast, das ist eine Mannschaft, die defensiv wirklich stabil ist, die offensiv immer in der Lage ist, Tore zu schießen. Egal wer, wie du schon sagst, da ist irgendwie immer einer, der das Tor trifft. Und das macht die natürlich auch schwer ausrechenbar. Und also ich sehe dem April tatsächlich bei denen gar nicht so skeptisch entgegen, weil ich finde schon, dass Elversberg von den Mannschaften, die da oben jetzt stehen, Paderborn nehme ich ein bisschen raus, aber den geringsten Druck haben. Also Paderborn würde ich ja noch dazu zählen, dass ja auch relativ wenig Druck da ist, aber Hannover, Schalke, Darmstadt, das sind ja schon Mannschaften, die aufgrund der Konstellation auch wahrscheinlich eher hoch, Darmstadt vielleicht auch nicht, aber hoch müssen. Und da kann Elversberger relativ entspannt dann in diese Spiele gehen, mit wenig Druck. Und wozu diese Mannschaft in der Lage ist, das hat sie über den Großteil der Saison gezeigt. Und ich denke schon, wenn die befreit aufspielen können, dass die diese Mannschaften auch im April durchaus mehr als nur ärgern können.
Das ist wirklich ein großes Plus. Das muss ich auch sagen, aus Historie jetzt des SCP gesehen, das ist wirklich ein sehr, sehr großes Plus, wenn du den Druck nicht hast und auch immer nicht als der Oberfavorit angesehen wirst. Ne? Das ist schon so, da hast du recht. Das könnte sich dann sehr positiv doch für sie aus. Da habe ich so nicht gesehen. Ja.
Ja, niemand spannend. Reist auch gerne hin, ne? Also ich kenne jetzt niemanden, also ich meine das wirklich komplett wertfrei, der jetzt Freudensprünge macht, wenn er nach Elversberg fährt, so, ne? Also das ist einfach, du weißt einfach, hey, kleine Stadion, so ein bisschen nett gemeinte Dorfromantik, so, du weißt halt einfach, du kannst ehrlich gesagt als so ein bisschen sich selbst als größerer Verein sehender eigentlich nur verlieren. In allen Bereichen kannst du per se erstmal nur verlieren, weil gerade, also ich kenne es ja selber, sogenannte Traditionsvereine haben ja selber schon so einen leichten Anspruch, inklusive der Fans, die dann sagen so, ja, dann stehen die halt über uns, trotzdem, ja, dann sollten wir das ja gewinnen und dies und das, ne, also.
War bei uns immer so, wenn der HSV angereist kam oder wir zum HSV gereist sind, wussten wir immer, das gewinnen wir in 75% der Fälle. Weil die so dermaßen überheblich waren. Von der Fantribüne bis auf den Platz. Das war echt immer ein super positiver Effekt, den du da hattest als Underdog. Ja.
Gut, aber dann lass doch auf den ersten FCM gucken. Es ist Platz 18, 23 Punkte, 35 zu 48 Tore, 7 Siege, 2 Unentschieden und 16 Niederlagen. Formtabelle sieht jetzt auch nicht so wahnsinnig gut aus. Da ist man nämlich auf Platz 18. Zuletzt 4 Niederlagen in Folge. Thomas, es ist einfach die ewige Geschichte der mangelnden Torausbeute. Magdeburg gibt die meisten Torschüsse der Liga ab. 418. Es dauert ein bisschen, bis dann der nächste Verein kommt. Macht aber einfach zu wenig draus. Also, again, XG-Tabellen ganz vorsichtig, aber ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so eine große Diskrepanz gesehen wie beim FCM. Also laut FotMob müsste Magdeburg auf Platz 7 stehen.
11 das ist echt, ich habe es auch gerade
gesehen. Tabellenplätze drüber. Aber man muss eben sagen, 16 Niederlagen sprechen leider auch eine sehr, sehr deutliche Sprache. Du hast ja, bist natürlich nah dran und man muss ja sagen, ich glaube, es waren ja schon, du hast eben schon mal gesagt, es erinnert eben viel an die Hinrunde, weil zwischendurch sah es ja eigentlich mal besser aus. Also zwischendurch dachte man ja eigentlich, es geht so ein Stück wieder bergauf. Wie ist denn die Stimmung bei dir gerade? Aber was ist denn generell gerade deine Einschätzung?
Oh, wo fangen wir da an? Wo hören wir da auf? Also was jetzt gegen Elversberg wirklich mal gut war im Vergleich zu den Spielen davor, war endlich mal eine gewisse defensive Stabilität. Die hatten wir ja in den Spielen davor gar nicht. Ganz im Gegenteil, das war ja schon Hanebüchen, was wir da hinten in der Abwehr veranstaltet haben. Und ich glaube, diese Serie, so schön die war zum Ende der Hinrunde mit den 10 Punkten da aus den 4 Spielen, die hat uns so dermaßen Sand in die Augen gestreut, weil dann im Winter der große Fehler gemacht wurde, dass dieser Kader einfach nicht noch verbessert wurde. Wir haben mit Andi Hoti ein Spiel abgegeben, der sicherlich keine Rolle gespielt hat, aber in der Innenverteidigung eben doch fehlt, weil Daniel Heber lange ausfällt, immer wieder verletzt ist, immer wieder Kleinigkeiten hat und nicht spielen kann. Dann hat man da eben einen Richmond Tachi geholt. Ja, nichts gegen den Tachi, aber sorry, das war so ein Aktionismuskauf für mich, der war völlig sinnlos, weil er einfach auch eine Position verbessert oder auf einer Position gemacht wurde, wo wir eigentlich in dem Sinne keine Baustelle hatten. Ich hätte mir ja gewünscht, dass wir vielleicht noch einen Mittelstürmer holen und noch vielleicht noch 2 Verteidiger. Einfach als Ersatz für Zhukovski, weil bei dem müssen wir ja wirklich beten, dass der sich nicht verletzt, weil wenn der ausfällt, dann ist bei uns sowieso Ebbe da vorne. Also es ist zurzeit wirklich alles Punkt, Punkt, Punkt. Und es ist wirklich, es ist, wie gesagt, defensiv ist es einfach nicht gut. Man muss sich vorstellen, wir haben zu Beginn der Rückrunde viel über Dominik Reimann gesprochen, gerade auch bei dem Spiel gegen Fürth, wo er bei 3 Ecken wirklich absolut lächerlich aussieht. Und jetzt macht er in den letzten 3 Spielen keinen Fehler und trotzdem kriegst du 9 Gegentore. Und das ist einfach Wahnsinn. Und wie gesagt, gegen Elversberg war jetzt ein bisschen mehr Stabilität drin, natürlich auch auf Kosten so ein bisschen dieser offensiven Stärke, dieser offensiven Spielweise, sagen wir es mal so. Aber ich kann das auch, ich sag ganz ehrlich, ich kann dieses auch, Vincent Wagner hat es ja nach dem Spiel dann auch gesagt, warum diese Magdeburger da jetzt so da unten stehen, ja, Tabelle lügt halt nicht. Und wir sind nicht ohne Grund 18. Wir stehen da zurecht, weil die Abwehr eben einfach, oder die Defensive an sich, ich möchte das gar nicht so auf die Abwehr beschränken, sondern das ist ja auch eine Gesamtmannschaftsleistung immer, weil die Defensive an sich einfach nicht gut ist. Wir sind bei Standardsituationen so dermaßen schlecht, sowohl vorne als auch hinten. Und das macht sich eben bemerkbar. Wenn du dann aus dem Spiel heraus nicht viel hinbekommst, dann sieht das eben so aus. Und das mit den Schüssen aufs Tor, das ist ja alles gut und schön. Aber ich glaube, wenn man da mal genauer hinguckt, sieht man, dass wahrscheinlich 3/4 dieser Schüsse von außerhalb des 16ers abgegeben wurden. Und das sagt ja dann auch schon viel aus. Also wir haben wenig Abschlüsse im Bereich 5-Meter-Raum. Wir haben relativ wenig Abschlüsse im 16er. Das ist viel um den 16er herum, weil eben auch so ein bisschen so die Idee fehlt, tiefstehende Mannschaften dann eben so zu bespielen, dass man dann auch mal gefährlich in die Räume kommt. Das war vor allem, das kannst du es ja bestätigen, gegen Bielefeld war das ja auch so. Das war einfach im letzten Drittel nicht gut. Und das hat sich jetzt gegen Elversberg in dem Sinne ja ein bisschen verändert. Also ich fand schon, dass wir über Kontersituationen gerade in der ersten Halbzeit gut ins letzte Drittel gekommen sind. Ja, dann um die 20. Minute rum muss Zhukovski einfach das 1-0 machen. Ja, jetzt kommt wieder dieser obligatorische Spruch, wer weiß, wie das Spiel dann läuft. Aber es ist eben nicht passiert. Also da brauchen wir jetzt gar nicht groß drum rumreden, es ist nicht passiert. Wir haben das Tor nicht gemacht und am Ende verlierst du dann auch aufgrund dessen, dass Elversberg, wie du schon vorhin schon gesagt hast, durch immer weiter den Druck aufgebaut hat und uns eben wirklich hinten reingestellt. Wir sind ja dann so ab der 60. Minute kaum noch hinten aus der Abwehr rausgekommen, nur noch lange Bälle geschlagen und kaum noch mal produktiv über Umschaltsituationen rausgekommen. Und dann war das Tor einfach nur eine Frage der Zeit. Und es passt einfach zur bisherigen Saison. Und ich tue mich da auch schwer, wie Patrick Sander zu sagen, naja, weil du unten stehst, verlierst du dann so ein Spiel. Nee, wir verlieren so ein Spiel, weil wir auch da in der Situation beim Tor wieder zu weit von den Gegenspielern weg sind einfach. Und das hat nichts damit zu tun, dass man 17., 18., 16. ist. Es hat einfach damit zu tun, dass man da pennt und dass man nicht nah genug dran ist. Und dann verlierst du so ein Spiel verdient am Ende. Aber ich sag mal, Elversberg ist jetzt auch nicht der Gegner, wo wir unbedingt punkten müssen. Die Spiele, die kommen dann jetzt so hoffentlich noch in den nächsten Wochen. Auch Darmstadt am Freitag wird sehr, sehr schwer. Da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden.
Ja, ich finde es halt so spannend, weil du hast es eben nämlich schon angesprochen. Ich habe das 2-0 gegen Bielefeld natürlich auch im Stadion verfolgt und ich fand, man hat da auch einfach dann gemerkt, dass also die Stimmung am Anfang, die war klassisch FCM, würde ich erstmal sagen, aber du hast eben gemerkt nach dem 1-0, dass eben wieder nach einem Standardfeld, da eben auch, auch wenn, ich glaube, Reimann da wirklich diesmal nichts dafür konnte, da fehlte die restliche Zuordnung einfach, dass du da einfach dann auch im Stadion so langsam aber sicher auch einfach merkst, dass du zu Hause einfach viel zu wenig Punkte holst. Und es ist halt einfach nicht geil. Ne? Also ich glaube, du weißt es natürlich am besten, der FCM, ein sehr, sehr treues Publikum. Ich meine, wir sind mit dem Auto angereist, da wenn du schon über die Dörfer fährst und da überall die FCM-Sticker und Gäste jagen und so siehst, so, ne, da merkst du schon, was für eine Stahlkraft der Verein auch hat. Aber natürlich ist es eben einfach, wenn du irgendwann merkst, du gehst da alle zwei Wochen hin und alle zwei Wochen kannst du eigentlich irgendwann sagen, ja, okay, wir geraten in Rückstand, schau. So. Also es ist, und wir haben nämlich nach dem, hier in der Folge nach dem 5:4 so lange darüber geredet, was machst du denn als Trainer von beiden Vereinen jetzt mit diesem Ergebnis? So, also weil auf der einen Seite bei Magdeburg konntest du ja sagen, hey, wir haben in 20 Minuten 4 Tore geschossen, voll gut. Gleichzeitig musste man eigentlich sagen, ey, aber warum wird es denn hinten raus noch spannend? So, gleichzeitig konntest du von Twitter Seite sagen, wir sind einfach komplett crash out gegangen für 20 Minuten, haben uns aber irgendwie dann noch in eine Position kurzfristig gebracht. Und ich glaube, du hast eben gesagt, Fürth hat die richtigen Lehren aus dem Spiel gezogen. Und man muss ja eigentlich sagen, bei Magdeburg hat man vielleicht das als, also dachte vielleicht, das ist eben ein Dosenöffner, dass man mal wieder 5 Tore erzielt hat, dass man eine super effizient, ja ehrlich gesagt, auch in dem Spiel war. Und dann hattest du eben dieses Spiel gegen Bielefeld, glaube ich, auch direkt danach, ne? Wo man dann einfach sagen musste, das war ja auch vom FCM kein schlechtes Spiel. Ne? Also wir haben alle gesagt, ey, eigentlich per se für ein Abstiegskampfspiel war das ja jetzt kein Kicke so, ne? Aber du konntest beim FCM halt irgendwann sehen, da wurde man auch immer frustrierter vorm Tor. Es wurde immer schneller der Abschluss gesucht. Und dann geht's halt leider ganz schnell in so eine Richtung, die du eben halt nicht haben willst. Und das ist dann eben diese Abwehrspirale, die du jetzt eben erreicht hast.
Ja, die Frage ist halt auch für mich, auch nach dem Schalke-Spiel, welche Rolle spielt tatsächlich auch das Trainerteam dann? Ich hoffe, dass das natürlich nur öffentlich passiert und dass man da intern auch ganz anders spricht. Aber was mir hier aufgefallen ist, und das hat mich sehr gestört, dass man nach dem Schalke-Spiel auf der Pressekonferenz dann in der Vorbereitung auf das nächste Spiel angesprochen wurde auf diese 5 Gegentore, die man gegen Schalke bekommen hat. Und sich der Trainer dann hinstellt und sagt, naja, seht doch nicht alles so negativ, wir haben doch auf Schalke 3 Tore geschossen. Wo ich mir dachte, Alter, was ist denn jetzt los? Wir können uns doch dafür nichts kaufen, dass du 3 Tore auf Schalke schießt, und aber 5er halt bekommst. Das Gleiche jetzt nach dem Spiel gegen, nach dem 1:3 jetzt gegen Karlsruhe, wo er sich dann hinstellt und nach dem Spiel bei Sky sagt, auf die Frage, dann wieder 3 Gegentore, wie wollen sie denn jetzt zukünftig das Defensivverhalten verbessern? Na, das dritte Tor rechne ich da jetzt einfach mal raus, wo ich mir denke, hä? Das war doch ein reguläres Tor während der Spielzeit und ist doch, steht auch auf der Anzeigetafel und ist doch auch eine Wertung drin. Also wieso rechne ich denn das dann in meiner Betrachtung dieses Spiels raus? Und da tue ich mich sehr, sehr schwer mit solchen Äußerungen. Und ich hoffe, dass das wirklich nur nach außen getan wird, um da so ein bisschen alles ein bisschen runterzuspielen, dass man das intern natürlich ganz, ganz anders anspricht. Und weil so mit der Defensive kann es nicht weitergehen. Du kannst nicht jedes Spiel 3 oder 4 Tore schießen, um wenigstens einen Punkt zu holen. Das funktioniert nicht. Und der Ansatz, den man jetzt gegen Elversberg gewählt hat, mal so 10, 15 Meter tiefer zu stehen, Elversberg das eben nicht diese Räume zu gehen, dass sie mit Schnelligkeit dann oder mit Geschwindigkeit dann auf den 16er zugehen können, sondern zu sagen, okay, wir stehen tiefer, ihr müsst ein bisschen anders spielen. Das macht mir ein bisschen Hoffnung tatsächlich, dass man erkannt hat, dass es eben mit dieser brutal offensiven Spielweise, wo du den Gegnern eben 40 Meter vorm Tor richtig böse Räume gibst, wo sie dann reinlaufen können, ich hoffe, dass das der Weg ist, den man jetzt weitergehen wird. Da muss man aber natürlich auch einen Ticken effizienter vorne werden, weil die Chancen wären natürlich weniger mit so einer Spielweise. Aber ich sage ganz ehrlich, nach den letzten Wochen, ich sehe lieber so ein Spiel wie gegen Elversberg, als nochmal so eine Kicke wie gegen Karlsruhe oder gegen Schalke mir angucken zu müssen, sage ich ganz ehrlich. Also,
Kevin, du wolltest, glaube ich, auch noch was sagen.
Warum hat man Patrick Sander verpflichtet? Ich habe dich das, glaube ich, beim letzten Mal, als wir zusammen waren, schon mal gefragt. Ich verstehe es bis heute nicht.
Weil er da war.
Ja. Aber ich finde das total krass. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Verein mit dem Umfeld, mit der Vita und mit dem Aufschwung der letzten Jahre, dass die keine andere keinen anderen Staff oder Trainer finden, so wie du es gerade gesagt hast, die auch ganz anders auftreten nach außen und nicht so als dieses gebückte Ding, so, ach, war so schlecht, war es ja gar nicht, ach ja, mein Gott, besser geht's halt nicht bei uns. Finde ich total schwierig. Weiß ich nicht, finde ich auch, wird dem Verein nicht gerecht. Finde ich für die Fans total schade. Ich bin da, weiß Gott, nicht so nah dran, aber weiß nicht, mir tut das auch ein bisschen weh, das zu sehen, wie die Entwicklung da ist, vor allem, wenn man den Fußball der letzten Jahre sieht vom FCM. Es ist schon bitter, ne? Und wenn man sieht, der letzte Heimsieg, 29.11. Nürnberg, habe ich gerade nochmal geguckt. Ich habe echt lange scrollen müssen. Alter Schwede.
Na, die Mannschaft hat sich auf jeden Fall schon in die Geschichtsbücher des Vereins eingetragen. 9 Heimniederlagen hatten wir noch nie. Also
das ist krass und das war eine Bastion mal, ne? Ich weiß noch, als wir in der dritten Liga zu euch gefahren sind, hatten wir jedes Mal die Buchse voll. Da haben wir immer gedacht, boah, in Magdeburg willst du nicht spielen.
Aber das ist schon seit...
Ich weiß, das ist also lange her, aber...
Also letzte Saison war zu Hause auch schon katastrophal. Wir waren, glaube ich, auch 18 in der Heimtabelle. Muss man sich mal vorstellen, 18 und dann trotzdem 5. gewonnen am Ende. Das sagt doch viel über die Liga letztes Jahr. Also, aber auch das Jahr davor. Also das ist so, seit 2-3 Jahren ist das zu Hause Katastrophe, ja. Also wie gesagt, diese Saison die Krönung. Also so schlecht waren wir nicht mal in diesem grottenschlechten Jahr 10-11, wo es wirklich, wo wir nur drin geblieben sind wegen der Regionalliga-Reform damals. Und seitdem, selbst diese Mannschaft hat es geschafft, nur 8-mal zu Hause zu verlieren. Und die Truppe hat es jetzt echt geschafft, dann wahrscheinlich eine Ewigkeit aufzustellen.
Also bei euch bin ich wirklich gespannt auf das nächste Programm, so was so kommt, weil ihr habt so Top-Mannschaft-Gegner, dann so Konkurrent, dann wieder Top, also so ein Wechsel. Ich glaube, es könnte euch sogar zugute kommen, weil auch die Mannschaften oben immer wieder mal straucheln. Aber ihr werdet auch so ein paar Teams haben, die vielleicht, Eva hat es vorhin schon woanders gesagt, die dann vielleicht schon durch sind. Durch. Man denkt immer so, das ist dann einfacher. Manchmal ist das ja auch weit gefehlt, aber...
Klassische 6-6 oder so. Dann am
also zum Beispiel so Heimspiel gegen Hertha. Schönen Grüße an Marc. Aber mal weghören, Marc. Aber das wäre doch prädestiniert zum Beispiel, um da schon mal 3 Punkte einzupreisen. So.
Ja, das ist natürlich immer die Gefahr. Also ich kann
Spiel sagen, in Paderborn geht bestimmt auch was.
Wir haben an den letzten beiden Spielen haben wir Kaiserslautern und Hertha. Von daher bin ich da, also die zwei Teams, die dann auf jeden Fall durch sind. Und das kann gut sein, das kann aber natürlich auch richtig schlecht sein. Weil du dann eben, für die geht es um nichts mehr und für die eine Mannschaft geht es um alles. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Kleine Info noch für die, die es vielleicht nicht auf dem Schirm haben. Es folgt jetzt das Heimspiel gegen Darmstadt. Das wird allerdings ohne einen Teil der Fans stattfinden. Da gab es einen Teilausschluss von der, lass es mich gerade nochmal von vorne anfangen den Satz. Lass es mich korrekt wiedergeben. Die Blöcke 3 bis 6 der Nordtribüne, die werden gesperrt werden. Das ist eben ein Ergebnis bzw. die Sanktion nach den gewaltsamen Ausschreitungen gegen Dynamo Dresden. Bin sicher, die Videos haben viele von euch gesehen. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht so ins Detail geben. Insgesamt noch eine Geldstrafe von 186.600 Euro. Also auch das, was den Verein wahrscheinlich nicht so richtig top treffen wird in der aktuellen Situation. Und es ist eben das Spiel auf weiteres Spiel auf Bewährung ausgesetzt. Ne? Also das, falls es jetzt eben im Spiel darauf zur Ausschreitung kommen sollte, hat man da eben, kann es eben auch sein, dass man im Endspurt weiterhin auf seine Fans verzichtet. Der FCM hat dem übrigens ohne irgendwie Erwiderung zugestimmt. Auch das, gut, ich meine, wir haben jetzt gerade darüber diskutiert, Heimstärke ist eh nicht. jetzt mal einfach vorsichtig formuliert.
Vielleicht hilft das. Oh Gott, ja. Jetzt kriege ich Lack irgendwo in irgendwelchen Foren.
Ja, tschüss. Ich meine, das ist dann natürlich auch immer ein bisschen Spekulation. Aber ja, also ich kann nur sagen, Thomas, ich fühle da natürlich sehr mit dir mit im Abstiegskampf. Aber ich habe auch einfach entschieden, ich mache gar keine Prognosen mehr. Also ich ärgere mich seit 3 Wochen schwarz. Hätten wir dieses Spiel gegen Fürth einfach gewonnen, wäre es, glaube ich, alles ein bisschen entspannter. Aber ich kenne das, hier spricht man auch seit nach den knappen Niederlagen gegen Hannover und Schalke ist es eben auch dieses so, naja, eigentlich haben wir ja gar nicht so schlecht gespielt und Schalke gewinnt nur, weil unser Torhüter da schlecht steht. Gegen Hannover ist es ein Elfmeter und eigentlich schießen wir da ja auch zweimal Tore, die werden aber auch beide Male aberkannt und du, ich merke das als Fan auch selber, dass du dich in so Theorien und, also nicht Theorien, sondern einfach in so Szenarien verfängst, ne, und immer denkst du, ah ja, da, und du fängst halt an zu rechnen und das ist immer ganz schlecht, ne, den Tabellenrechner, den schmeiß ich gar nicht erst an, gerade nicht in dieser Liga, wo alles irgendwie noch drin ist, aber du rechnest irgendwie alles durch und du fängst an, irgendwie wütend zu werden, weil gegnerische Vereine irgendwie nicht ihren Job machen und du denkst, ja, gegen uns hätten sie das ja auch mal machen können und so, das ist einfach super nervig und auch, also ich weiß das noch von unserem Abstiegsjahr vor ein paar Jahren, dass das einfach, das, du hast immer keinen Bock mehr, ne? Und du wirst es sicherlich dann auch noch jede Woche drüber zu reden. Du denkst ja auch immer so, ja, also, selben Song nochmal. So.
Wir kennen es ja aus der Hinrunde, also von daher.
Ja, es geht einfach immer weiter. Aber
wenn es dann so wie in der Hinrunde gleichmäßig verläuft, dann reicht es ja am Ende.
Glaube ich nicht. Also ich denke schon, wir haben ja die letzten 4 Spiele da 10 Punkte geholt. Ich glaube, das wird diesmal nicht reichen, weil die da unten einfach auch inzwischen konstante Punkte. Guck dir Dresden an, die spielen eine überragende Rückrunde für ihre Verhältnisse. Und das ist, Fürth hat jetzt erkannt, Mensch, nur 2-3 Spiele gewinnen, haben wir auch eine Chance, da unten rauszukommen. Also diese 10 Punkte, die werden nicht reichen. Also ich denke schon, dass du am Ende 36, 37, vielleicht sogar 38 Punkte brauchst, um sicher drin zu bleiben. Und also mal gucken.
Ja, das Problem ist.
Also ich habe die Rechnung aufgemacht für uns, du brauchst Minimum noch 4 Siege. Und mir fehlt gerade tatsächlich so ein bisschen der Glaube, gegen wen wir die holen sollen.
Ich kann dir die nennen. Aber das sprengt die Sendung.
Ja, ich glaube, das ganz große Problem, was wir da
haben. Immer an. So,
das finde ich ein super Plan.
Siehst du.
Prinzipiell. Aus ganz uneigennützigen Gründen. Nee, was natürlich ein wirklich spannendes Thema unironisch noch sein wird, ist das Torverhältnis. Ne? Also wir haben Magdeburg mit minus 13, Braunschweig mit minus 15, Fürth mit minus 19. So, Fürth weiterhin schlechteste Defensive der Liga, brauchen wir nicht lange drüber reden. Aber Magdeburg folgt dann eben darauf. Ne? Also das ist eben das Ding. Und das wird, glaube ich, also ich sag auch mal so, dir werden die Punkte nicht nur reichen. Es wird wirklich zum Ende hin ganz, ganz viel darauf ankommen, wie gewinnst oder verlierst du die Spiele eben. Weil dafür ist das unten alles viel zu nah beieinander und du willst nicht am letzten Spieltag so einen, einfach nur darauf gucken, ah, okay, gewinnt die Mannschaft jetzt 3-1 oder 4-1? So, ne? Mhm. Was brauchen wir? Wie viele Tore brauchen wir? Wie viele Tore müssen die anderen kassieren? Das willst du ja am letzten Spieltag auf jeden Fall vermeiden, weil dann ist dein, also ich glaube nicht, dass das irgendein Spieler ablegen kann. Also dann rechnest du ja nur noch. Also dann Fans rechnen nur, Verantwortliche rechnen nur. Das ist da das Schlechteste, was dir hinten raus, ehrlich gesagt, passieren kann. Von daher, ja, bin ich mal gespannt. Ich meine, du siehst es bei Bielefeld, die stehen eigentlich nur so gut da, weil sie noch ein positives Torverhältnis haben, ne? Also da wäre schon ein paar Mal weiter unten in der Tabelle gewesen, hätte man eben nicht zum Anfang der Saison und zum Teil da hohe Siege eingefahren. Und das ist eben das Problem, Thomas, was du eben auch schon mal so ein bisschen angesprochen hast. Es ist ja schön und gut, dass man da 3 Tore schießt und da 5 Tore schießt. Aber wenn du gleichzeitig halt auch immer 4 oder 5 kassierst, ist die Rechnung halt ganz, ganz schnell weg. Und dann ist auch vollkommen egal, wie das eine Tor gefallen ist und bla, das ist dann egal. Und wenn du, ich mache auch ein Phrasenschwein auf, du musst die Tore vorne machen. Und das Ding ist ja wirklich, die Torschüsse hast du ja. Also du kommst ja in die Position, auch Torschüsse zu machen. Aber alleine davon, ich glaube, irgendwie hat irgendwie seine 45 XG oder so, also 10 Tore mehr hätte man schon mal schießen sollen, was trotzdem gemessen an der Menge der Torschüsse, die du abgibst, ja auch irgendwie nicht so ganz aufgeht. Also das ist eben das große Problem, was sich eben durchzieht, die defensive Stabilität, die fehlt und gleichzeitig eben offensiv. Wir sind gespannt. Wie gesagt, zu Hause gegen Darmstadt, auswärts in Münster sind die nächsten Partien. Bevor wir auf unser letztes Spiel kommen, habe ich noch Ankündigungen mitgebracht. beziehungsweise erstmal so eine kleine Feedback-Schleife. Das hatten wir hier noch nicht so richtig, aber ich wollte einmal Danke sagen, auch wenn es 4 Wochen her ist, für das Feedback zur letzten Folge, natürlich im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de, aber eben auch bei YouTube. Und da ganz besonders eben auch Danke an die Schalke-Fans. Ich weiß, manchen von euch hat das vielleicht nicht so gut gefallen. Ich glaube, wir hatten im Kern trotzdem richtige Punkte, aber ihr habt oder ein paar User haben auf jeden Fall auch richtige Punkte gemacht, die wir so eben nicht erwähnt haben und nicht auf dem Schirm hatten. Und Kritik ist eigentlich immer gerne willkommen, vor allem wenn es konstruktive Kritik ist, weil damit kann ich oder können wir als All-Star-Team tatsächlich am besten was mit anfangen, als wenn ihr einfach nur drunter schreibt, ja, fand ich scheiße. Also dann ist okay, könnt ihr machen, aber damit kann ich tatsächlich sehr wenig mit anfangen. Und tatsächlich auch nochmal der Hinweis, wenn es euch so sehr triggert, dass ich gendersensible Sprache benutze, tut's mir leid, aber ich werde deshalb damit nicht aufhören. Da müsst ihr dann entweder mit klarkommen oder euch tatsächlich einfach dann einen anderen Podcast suchen, so leid es mir tut. Aber viele von euch, die sind weiterhin dabei und sind auch Unterstützerinnen, Supporterinnen und Supporterinnen, denn ihr wisst es, der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei, nicht der Werbefunk, das wäre was anderes. Vielen Dank, dass ihr, viele von euch eben schon bereits Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter seid. Wenn ihr das werden wollt, guckt gerne mal in den Shownotes, wenn es 1 Euro im Monat ist, freuen wir uns darüber. Weil ihr finanziert damit eben nicht nur Max, sondern eben auch unsere GästInnen und eben Marc und mich als Moderatorin. Und ihr finanziert die Menge an Sendungen, die eben rauskommt. Gestern ist, also am Sonntag, ist die Folge zu den Quali-Spielen der Frauen erschienen. Die haben ja insgesamt 9 Tore geschossen. Heute ist zur Bundesliga-Sendung der Männer eine Folge entschieden. Da habe ich mich erfolgreich von Martin Rahfeld geragebaitet. Ich sehe Bielefeld in der Folgenbeschreibung. Ich denke mir so, was hat Dortmund jetzt gerade mit Bielefeld zu tun und warum mussten sie auf einem Acker spielen? Letzte Woche ist die Ligatour Europa erschienen. Eventuell erscheint diese Woche noch ein Schwerpunkt. Das ist aber noch nicht so ganz klar. Da einfach die Augen und Ohren offen halten. Und sonst kann ich schon mal sagen, nächste Folge erscheint in 2 Wochen. Dann werden wir wahrscheinlich wieder die Länderspielpause für eine 3-Wochen-Pause nutzen, weil es einfach mehr Sinn ergibt, dann doch eigentlich immer 2 Spieltage abzuwarten. Gerade jetzt zum Saisonendspurt hin, weil sonst hört ihr hier tatsächlich, glaube ich, auch zum Ende hin immer die gleiche Leier. Und das möchte wirklich niemand. So. Wir kommen auf unser letztes Spiel und das war zwischen Münster und Hertha BSC und ich sag schon mal, die Vereine oder die Tore, die da gefallen sind, die waren gar nicht mal der große Star dieses Spiels, sondern ein Kabel, dazu gleich mehr. Das 2. Spiel in Folge, auch das nach den geplatzten Aufstiegsträumen gewinnt Hertha BSC knapp mit 2:1. Dabei sorgt eben vor allem ein Stromkabel für viel Aufmerksamkeit. Kurz vor der Pause folgt cooles Cuisance. Nach VAR-Prüfung gibt es 11 Meter, den verwandelt Rehse auch. Allerdings wird diese Entscheidung von Videoschiedsrichterin Katrin Rafalski getroffen, denn der Bildschirm in Münster bleibt schwarz. Schiedsrichter Bickel sieht nichts und muss eben, sagt dann eben auch durch, meine Kollegin Katrin Rafalski hat eben diesen Kontakt gesehen. Grund dafür ist, dass Mitglieder der Fanszene Münster sich Zutritt zum Innenraum verschafft haben und den Stecker gezogen haben und das mit dem Spruchband dem VAR den Stecker ziehen direkt bestätigt haben. Ist ein super Bild, wenn da oben noch drüber steht auf der Tribüne, ich glaube, gemeinsam digitale Lösungen verwirklichen. Das war 10 von 10 Textschildschere. Das ist wirklich tatsächlich Bild der Saison, könnte man tatsächlich sagen. Münster und der DFB ermitteln. Man muss dazu sagen, Münster, das Stadion wird umgebaut, ihr werdet das alle mitbekommen haben. Daher befindet sich die Fanszene von Preußen Münster gerade im ehemaligen Gästeblock und so eben auch näher dran an diesem TV-Bildschirm. Und ja, trotzdem muss man auch sagen, sah tatsächlich sehr witzig aus und ich war tatsächlich sehr verwirrt, dass man so einfach wirklich dieses komplette Konstrukt einmal ausschalten kann, indem man einfach einen Stecker zieht und man ihn tatsächlich einfach nicht wieder reinstecken kann und dann funktioniert es wieder. Also das fand ich, ich glaube, jeder ITler dachte da auch nur so, ah ja, wir können doch nicht mal sagen, have you tried turning the gate off?
Notfallmanagement, so wichtig.
Das hat mich auf jeden Fall abgeholt, aber zurück zum Spiel. Münster kann durch Heuer kurz noch wieder einen Pfiff ausgleichen. Die Comeback-Münsteraner schlagen dann nochmal kurz zu. Das letzte Wort, das hat dann allerdings Martin Winkler, der nach einem Konter in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 2:1 vollendet. Wir schauen zuerst auf Preußen Münster. Die stehen momentan auf Platz 14, 26 Punkte, 30-38 Tore, 6 Siege, 8 Unentschieden, 11 Niederlagen. In der Formtabelle, da ist man im Gegensatz zur letzten Sendung ein bisschen nach oben geklettert. Platz 14 ist es. Ein Sieg, ein Unentschieden, 2 Niederlagen. Es gab einen wichtigen Sieg gegen Braunschweig letzte Woche. Davor eine knappe Niederlage gegen Kaiserslautern und ein Unentschieden gegen Bochum. Es ist, Thomas, die Mannschaft, die die zweitmeisten Punkte nach Rückstand holt. Also 14 sind es bisher. 19 Mal musste man bisher einen Rückstand hinnehmen. 3 Siege, 5 Unentschieden und 11 Niederlagen. Das ist ja eigentlich schon mal eine ganz gute Quote. Allerdings muss man ja ehrlich gesagt sagen, dafür gerät man wahrscheinlich ein bisschen zu oft in Rückstand. Was glaubst du denn? Also man hatte ja zwischendurch eigentlich das Gefühl, Preußen ist eigentlich ganz gut dabei. Die werden mit dem Abstieg vielleicht eher nichts zu tun haben. Ne, wir wissen alle, unter Ende hat man guten Fußball gespielt. Aber jetzt so zuletzt, also es sah schon nochmal schlechter aus, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, man schlingt sich häufig einfach mit eigenen Waffen und mit Unaufmerksamkeiten. Siehst du das auch so?
Ja, schönes Beispiel ist der Strafstoß,
ja.
Zum 0:1. Also das ist ja, das zieht sich ja dann auch und das ist ja dann, die Frage ist halt immer, ist es dann nur Pech, wie man ja gerne mal sagt, dass die unten stehenden Mannschaften dann Pech haben, oder ist es dann eben doch in dem Fall dann einfach fehlende Qualität, die dann eben dafür sorgt, dass man in solchen Zweikämpfen dann eben zu spät da ist oder sich halt einfach auch ein bisschen dämlich anstellt, in solchen Situationen. Von daher schwierig, aber ich glaube, Münster ist das, also die werden das, da wird jetzt keiner unruhig, denke ich, kann ich mir nicht vorstellen. Denen war von Anfang an klar, es geht nur gegen den Abstieg. Die sind in der Rolle, in der sie in meinen Augen von Saisonbeginn auch sich gesehen haben, denke ich mal. Ich glaube nicht, da hatte keiner Höhenflüge und hat gesagt, naja, wir werden jetzt Tabellenachter oder so. Mhm. Ich glaube, die Träume hatte man in Münster nicht und von daher denke ich schon, die sind im Soll. Die sind da, wo sie stehen sollen, stehen immer noch über dem Strich. Wie du schon gesagt hast, die Formtabelle ist okay für eine Mannschaft von da unten. Die haben das wichtige Spiel gegen Braunschweig gewonnen, also diese direkten Duelle, die holen sie. Hertha ist ja nur, auch wenn die jetzt so diesen Aufstiegskampf für sich beendet haben, aber Hertha ist ja auch trotzdem keine Laufkundschaft, ist ja trotzdem eine starke Mannschaft. Und die haben sie wirklich gut bespielt. Am Ende dann in der Nachspielzeit das 1:2 kassiert. Also ich glaube, Münster muss sich weniger Sorgen machen als der ein oder andere Verein da unten.
Kevin, wie schaust du auf die Münsteraner?
Erst ein Sieg in der Rückrunde. Und dann auch mal in Braunschweig, ist jetzt auch nicht so, dass man dann, das ist dann ein Achtungserfolg. Ich weiß, es ist jetzt gerade schwierig für mich, das Argument rauszuholen, aber ist halt auch nur Braunschweig.
Ja.
Ja, das war ja jetzt irgendwie nicht so klug, aber gut.
Ausnahmen bestätigen die Regel, wa?
Ja, du hast vorhin gesagt, wir bauen immer solche Mannschaften auf, wir machen das in Paderborn auch gerne. Ja, weiß ich nicht. Also das ist mir zu wenig. Paar Unentschieden, 1:1 dabei. Jetzt verlierst du gegen die Hertha zu Hause, für die angeblich alles schon gelaufen war. Können wir gleich noch darüber sprechen, ob die jetzt insgeheim doch wieder hoffen. Ich bin da nicht so sicher. Die müssen jetzt nach Dresden, dann gegen Magdeburg. Das sind zwei Spiele. Dann nach Kiel. Alter Schwede, also eigentlich jetzt.
Guck mal weiter.
Und dann noch führt. Ach du liebe Güte. Also eigentlich hat Münster jetzt Endprogramm, ne? Also die müssen eigentlich jetzt vorlegen.
Also,
ich glaube, genau. Ich bin da nicht so, ich glaube, die sind nicht so entspannt. Also letzte Saison haben die auch eine ziemliche Kurzschlussreaktion auf dem Trainerposten irgendwann mal getätigt.
Aber alles richtig gemacht.
Ja gut, also das sehe ich tatsächlich, glaube ich nicht. Also weil damit musst du vor der Saison gerechnet haben. Das ist, also dafür war Alex Ende von Anfang an natürlich ein gewisses Risiko als Trainer eben auch. Mhm. Jetzt nochmal, sie spielen entweder gegen direkte Abstiegskonkurrenten oder nur noch gegen Mannschaften von oben. Also Dresden, ja. Magdeburg, Kiel, Fürth, Schalke, Bielefeld, Hannover, Darmstadt, Elversberg.
Ich weiß nicht warum. Ich versuche mal meine persönlichen Strömungen auszublenden. Und da fehlt mir dann da trotzdem die Fantasie, wie Münster, also wie Münster, also Münster ist für mich einer der Kandidaten, noch und auf die letzten drei Plätze rutschen wird. Weil Thomas, du hast gesagt, Dresden glaube ich nicht, dass sie da was holen. Die sind sehr stark unterwegs in dieser Rückrunde.
Ist sehr schwierig. Stabil, ja.
So, jetzt zu Hause gegen euch, okay. Aber da habe ich eher gedacht, da könntet ihr vielleicht was landen. Und dann weiß ich nicht. Also ich sehe gerade nicht diesen Push, den Münster irgendwo herholt. Ich weiß nicht. Also klar, kann man jetzt sagen, den hat natürlich Magdeburg auch nicht. So, aber ich habe bei Münster gerade kein Gefühl. Und das ist immer so schlechter, als ein Gefühl zu haben, finde ich. Ich kann das nicht ganz begründen. Ich finde, die spielen zu ineffektiv, zu viel grau.
Ja, ich glaube einfach so ein bisschen das, was...
Sorry, mir fehlen die Adjektive.
Nee, alles gut. Das, was zu Beginn der Saison eben zum Teil sehr, sehr gut funktioniert hat, das geht halt jetzt zum Teil nicht mehr auf. Gleichzeitig bist du super abhängig von jemandem wie meiner Meinung nach Batista Meier. Also der bringt seine Qualität mit, aber ich habe schon so das Gefühl, dass, also ob er trifft, ob er nicht trifft, das kann schon mal so ein Spiel entscheiden. Super Tore entscheiden Spiele. Ich weiß, Hot Take des Tages.
Wir überschlagen uns heute hier.
aber also ihr wisst, was ich damit meine, ne? Das ist schon jemand, der kann diesem, also kann eben mit seiner individuellen Qualität viel machen. Ich bin auch weiterhin der Meinung, er macht natürlich auch viel. Aber klar ist es ein gutes Zeichen, dass du als Mannschaft nie aufgibst und eben noch 14 Punkte nach Rückstand geholt hat, aber gleichzeitig, ich sag's gerne nochmal, 19 Rückstände ist. Also das heißt nicht, dass du, das geht nicht nach Spielen, sondern wirklich, wie oft du in einem Spiel in Rückstand geraten bist. Und dann sind 11 Niederlagen halt auch immer noch relativ viel. Also im Vergleich dazu hat Darmstadt 15 Punkte aus 10 Rückständen geholt. Ne? Also du siehst dann natürlich auch, ist natürlich fies der Vergleich, aber ich sehe es immer wieder bei Münster-Fans in meiner Timeline, die einfach sagen, ey, es ist eigentlich jede Woche das Gleiche. Du denkst eben, okay, es ist ja jetzt gar nicht, dass wir klar unterlegen sind in irgendeiner Art und Weise. Ne? Also du siehst jetzt irgendwie nicht, okay, das und das ist nicht zweitligatauglich, aber wie bei so vielen Mannschaften gerade da unten drin, dir fehlt eben die Durchschlagskraft. Und das ist einfach, also ich glaube tatsächlich aus mehreren Gründen einfach auch, wann dieses Spiel stattfindet, ist das Derby gegen Bielefeld. Für beide Mannschaften ist da richtig, richtig viel drin. Weil das kann, ne, die alleine in der Position in der Tabelle kann das richtig viel, also kann das vielleicht sogar entscheidende 3 Punkte sein hinten raus. Natürlich dann total entspannt, dass es so stattfindet. Aber ja, also man muss halt sagen, Hertha war ja durchaus auch schlagbar in diesem Spiel. Ne? Also Hertha hatte ein typisches Hertha-Spiel zuletzt. Ich meine, die haben jetzt Spiel zuvor gewonnen, ja, Nürnberg, ne, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht, ja. Und jetzt eben das Spiel, es ist, ja, du merkst bei denen, wir reden gleich noch über denen, da sind irgendwie 80 andere Probleme auch immer noch am Start und du weißt, da scheint auch einfach trotzdem auf dem Feld so ein bisschen die Luft raus. Ja, aber Münster, also ich glaube weiterhin für viele Vereine da unten drin sind Braunschweig und Kiel 2 Punkte, einfach weil Braunschweig, ja, die sind erprobt im Abstiegskampf, aber jedes Jahr da wieder drin zu stecken, das muss irgendwann, also ich habe das Gefühl, da kann es halt auch jetzt irgendwann mal knallen, so richtig nochmal, gerade auch da, weil das Derby ansteht und Kiel haben wir eben auch länger drüber gesprochen. Also das kann für Vereine wie Münster, weil es können eben nicht 5 Vereine absteigen, das ist einfach so, 2 steigen. Auch nochmal Hot Take, aber 2 Vereine steigen ab, eine geht in die Relegation. Wenn man gerade in die dritte Liga guckt, weiß man da auch nicht, wie man da am wenigsten haben will, ehrlich gesagt. So geht es mir auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich nicht nach Verl, um da Relegation zu spielen. Ja, also weiß ich nicht. Es ist, ich würde sie noch nicht komplett abschreiben, sowieso nicht von der Tabellensituation, aber ich sehe auf jeden Fall deine Punkte, Kevin. Aber ich kann halt auch nicht so, ich sehe halt nicht, wie, wir haben über Magdeburg, über defensive Instabilität gesprochen. Wir haben bei Fürth darüber gesprochen, dass sie das wieder geschafft haben. Bei Münster sehe ich halt nicht so das eine ganz große Problem, so, wo man wirklich direkt sagen kann, okay, das gehen wir jetzt einfach mal an. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, weil sie machen ja immer noch viel richtig.
Ich kann also total schwer greifen, ich weiß auch nicht. Ja. Also sie stehen ja eigentlich sogar auf Platz 14 richtig, weil Heim- und Auswärtstabelle sind sie 14. Insofern wieder ein Argument, dass sie da vielleicht bleiben. übrigens krass, was Nürnberg nur 8 Auswärtspunkte geholt hat. Egal, anderes Thema. Aber ich kann Münster einfach nicht fassen. Vielleicht bin ich da auch einfach zu nicht bewandert genug bei dem Club. Ich habe bei denen irgendwie keine so richtige Meinung. Also mir fehlte gerade so die springende Fantasie, dass die jetzt die nächsten 4 Spiele, die sie gewinnen könnten, definitiv vom Potenzial her, und dann durch wären, dass sie die auch wirklich gewinnen. Das ist, die Historie dieser zweiten Liga lässt mich daran zweifeln, dass eine Mannschaft 4 Spiele in Folge unten im Tabellenkeller gewinnen wird gegen direkte Konkurrenten.
Du, man weiß es nicht. Und
dann kommen ja noch die Mannschaften oben. Also das spricht für mich. Ja. Ich weiß nicht warum. Klar, man könnte jetzt sagen, Kevin ist ja Quatsch, weil die können ja jetzt mit den nächsten 4 Spielen alles klar machen. Dann können sie auch gegen die oben verlieren. Ich sage, sie gewinnen aber nicht alle 4 gegen diese Mannschaften unten und kriegen dann noch auf den Deckel von denen, die oben stehen. Und dann haben sie das schlechteste Momentum hinten raus. Ach, egal. Ich rede mir um Kopf und Kragen. Wir werden sehen.
Ich sag gerne nochmal, Prognosen, ich lasse es einfach in dieser zweiten Liga. Ja, ich lasse es einfach bleiben. Es ist für, also gerade für mich, wenn ich so ein bisschen meine Kontenance behalten will, das glaube ich, dann rege ich mich auch weniger auf, wenn es hinterher nicht so klappt, wie ich das wird.
Ich sag mal so, Fürth wurde ich auch schon tot geredet und jetzt
wie gesagt,
da.
Deshalb, ja, aber ich habe Dresden habe ich auch schon dreimal gesagt, also die haben sich ja verbessert, aber ich sehe es nicht langfristig. Ja.
Fürth, ne? Muss ja jetzt aber auch erstmal weiter punkten. Ne? Das kann ja jetzt auch so ein schöner Februar und März gewesen sein und dann ist jetzt wieder
schöner März, so weitermachen. Ja, per se weniger, aber gut.
Aber Münster hat es eben jetzt die nächsten 4 Wochen in der Hand. Ja. Also das ist eben.
Ja, danke.
Ich habe mich verstanden. Entschuldigung, Thomas.
Ja, alles gut, aber das ist eben, Münster hat es jetzt gegen direkte Konkurrenz in der Hand. Also,
ja.
Also die müssen jetzt direkt zünden, ja.
Und ich glaube, das ist jetzt auch einfacher, als diese Spiele hinten raus zu haben. Also, weil ich glaube schon, dass bei den vermeintlichen Aufstiegskandidaten, die da am Ende kommen, geht ja dann auch das Denken los. Ich meine, ich kann mich erinnern, Darmstadt damals, als vor 3 Jahren, als die aufgestiegen sind, die haben auch 3 Spiele gebraucht, um den Aufstieg dann fix zu machen. Und haben sich auch schon wieder gefragt, oh, wird das noch was? Und dann haben sie am vorletzten Spieltag gegen uns dann den Aufstieg klar gemacht. Aber die hatten dann auch 3 Spiele davor, wo sie es hätten klar machen können und es einfach nicht geschafft haben. Und ich glaube, also ich wäre da vorsichtig zu sagen, naja, wenn dann hinten raus die schweren Brocken kommen, auch die müssen dann erstmal noch über diese Ziellinie gehen.
Guter und Punkt gerade. Das Münster letzte Saison.
Schauen wir mal. Also.
Ja, okay. Letzte Saison hatte Münster am Ende das vermeintlich leichtere Programm.
Also ich glaube, wie gesagt, ich würde das Wort leicht einfach in dieser Liga nicht mehr in den Mund nehmen. Also es ist wirklich...
Egal. Das ist recht.
Es ist einfach, also ich glaube, wie gesagt, bis auf gefühlt 4 Vereine wird da am Ende, das wird, weiß ich nicht, Mord und Totschlag eben so ungefähr.
Das ist schon eine coole Sache.
Gemetzel.
Münster hat als Tabellen 17. letzte Saison am 32. Spieltag beim Tabellen 4. übrigens 5-0 gewonnen. Das wollte ich nur mal erwähnen.
Ich erinnere mich.
Ja, und also das ist halt nicht unmöglich.
Ja, ja. Und am letzten Spieltag gegen Ulm, ne? 2-2.
Mhm. Es bleibt ein großes Fragezeichen. Aber ja, wo man sagen könnte, das Fragezeichen da ist eigentlich weg, ist bei Hertha BSC. Platz 6 ist es gerade, 40 Punkte, 36-30 Tore, 11 Siege, 7 Unentschieden und 7 Niederlagen. Formtabelle ist man Platz 10, 2 Siege, 2 Niederlagen. Ja, nach der 5-2 Niederlage gegen Paderborn hat Stefan Leitl die Aufstiegspläne ad acta gelegt. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob das jetzt für euch alle da draußen gut oder schlecht war, dass Marc direkt nach diesem Spiel hätte aufnehmen müssen. Ich glaube sogar mit dir, Kevin. Vielleicht gut, dass das nicht das, weiß ich nicht, Licht der Welt erblickt habe. Also ich glaube, für die allgemeine gute Stimmung in dieser Gruppe war es besser, dass es diese Folge nicht gab. Vielleicht hat der Körper von Marc da vorher aber mal gesagt, wir lassen das lieber. Der hat doch schon was geahnt, was der Rest noch nicht so wusste. Aber Stefan Neitel hat eben selber gesagt, das ist jetzt nicht einfach irgendwas, was wir in den Raum geworfen haben, sondern Stefan Neitel hat sich hingestellt und hat gesagt, Aufstieg ist bei uns nicht mehr drin. Es wurden, ich glaube, 1800 Abgesänge auf die alte Dame geschrieben. Paderborn, ja. Weil man eben auch gesagt hat, du kannst sicherlich gegen Paderborn verlieren, aber die Art und Weise, wie man eben verloren hat, die war ein bisschen zu viel. Davor hatte man eben auch eine Niederlage einstecken müssen. Ja, und man muss eben einfach sagen, klar, man hat jetzt zwei Siege geholt, per se, wenn man auf die Tabelle guckt. Klar sind es nur 8 Punkte, aber ich glaube, man muss gleichzeitig sagen, dafür ist es da oben zu eng und da musst du ja mindestens 3 Teams hinter dich lassen. Und dafür, das wird schon ehrlich gesagt eine Nummer. Jetzt hat man eben unter anderem in Münster gewonnen. Ich habe eben schon mal gesagt, ich hatte trotzdem ein bisschen das Gefühl, die Luft, die ist so ein bisschen raus. Also du merkst auch bei Leitl, der hat einige Systemumstellung gemacht, sondern du siehst so ein bisschen, da werden einigen Spielern schon deutliche Messages geschickt, sage ich mal vorsichtig, ne? So nach dem Motto, okay, jetzt ist sowieso egal, dann können wir dich da auch wieder hinpacken und du kommst da raus. Das siehst du, glaube ich, schon. Also vorsichtig ausgedrückt, ne? Also auch das zeigt eben, ja, dann ist es jetzt halt so. Kevin, vielleicht erst einmal kurz allgemein. Wir haben, ich glaube, in der Gruppe, generell auch vor der Saison, wir haben sehr kontrovers immer darüber diskutiert, was machen wir denn mit Hertha BSC, weil der Verein ja selber sehr konfrontativ eben in diese Saison gegangen ist und offensiv gesagt hat, wir wollen aufsteigen. So, wir wissen alle, was finanziell bei der Hertha hintersteht, etc. Woran liegt es denn deiner Meinung nach jetzt, dass man eben schon einige, insgesamt glaube ich 11 Spieltage vor Schluss gesagt hat, ja, also Aufstieg, erste Liga ohne uns nächste Saison?
Also erstmal ist das ein richtiges Armutszeugnis für so einen Verein. Das hätte ich gerne auch Marc so gesagt, ohne jetzt gehässig sein zu wollen, aber das ist wirklich ein Armutszeugnis, diese Saison, was die abgeliefert haben. Für das, was die sich vorgenommen haben, dass sie angeblich den idealen Trainer gefunden haben, der den Kader ja irgendwie auch mit zusammengestellt hat. Jetzt kann man immer draufhauen und sagen, ja, das ist schlecht, wenn man so einen Star in der Mannschaft hat, der eigentlich schon längst woanders hätte spielen müssen. Rehse meine ich natürlich zum Beispiel. Wäre es vielleicht doch besser gewesen, wenn man viele Spieler hat, die auf Augenhöhe agieren vielleicht. Ich weiß es nicht genau, dazu bin ich nicht nah genug an diesem Verein dran. Du hast zum Glück die Tipps nicht rausgeholt vor der Saison. Ich glaube, ich habe Hertha auf 1 getippt, kann das sein? aber auch nur zum ersten Mal in meinem seit langer, langer Zeit, dass ich mal so Expertentipps gemacht habe, also mitgegangen bin. Ich habe, glaube ich, Hertha, Schalke und Hannover auf die ersten 3 Plätze getippt. Ja.
Einer von 3 bist du schon mal gut. Also.
Ja, siehst du. Und den SCP habe ich auf Platz 7 getippt. Nachdem ich den jahrelang immer auf die ersten 3 getippt habe, dachte ich mir, egal. Ja, woran liegt es bei der Hertha? Ich finde, das, was sie gerade spielen, was du so beschrieben hast, so dieses, die Luft ist raus, habe ich schon immer wieder in dieser Sorge gehabt, wo ich mir dachte, jetzt haben die gerade ein Spiel gewonnen und oder 2 Spiele auch mal. Du hast so das Gefühl, jetzt könnte ja so diese berühmte Serie starten und dann hast du so wieder 1-2 Spiele danach gehabt, wo auch Marc dann ja gesagt hat oder auch geschrieben hat bei uns in der WhatsApp-Gruppe, war krass eklatant, gar keine Ambition offenbar, dieses Spiel mal so diese berühmten Prozent auf die 100 draufzulegen und so eine Mannschaft niederzuspielen, auch einfach gegen die man da geht. Also auch das, Thomas, du hast vorhin gesagt, zweite Liga anzunehmen einfach. Ne? So, das ist halt nicht einfach nur, hey, wir sind die coolen Kicker aus Berlin. Ne? Wir können richtig gut Fußball spielen. Eigentlich könnte ich auch zum BVB oder sowas wechseln. Sondern, ja, mir fehlt da so ein bisschen die Ernsthaftigkeit. So dieses, was dem Trainer zum Beispiel nicht absprechen kann. der immer sehr verbissen wirkt und vielleicht auch da ein bisschen zu verbissen teilweise ist. Und das war eine absolute Trotzreaktion von ihm nach dem Spiel in Paderborn. Also es war ja also wirklich wie so eine beleidigte Leberwurst. Aber gleichzeitig auch sehr klar und eine realistische Einschätzung der Situation gegeben. Maßlos enttäuschter Trainer. Hab mich auch gewundert, dass er noch da ist. Aber wahrscheinlich auch, weil sie im Verein gesagt haben, okay, jetzt klappt es eh nicht mehr, dann machen wir das mit ihm noch die Saison zu Ende oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der darüber hinaus bleiben wird. Boah, das ist eine ganz komische Situation in Berlin. Das ist die ganzen letzten Jahre mit Pal Dardai und diese ganzen, also die Entwicklung ist nicht positiv. Du hast nicht so dieses, was du auch in Gelsenkirchen hattest, so dieses, boah, sie lernen nicht aus den Fehlern, was du in Hamburg lange Zeit hattest. Sie lernen nicht aus den Fehlern. Sie machen immer wieder den gleichen Quatsch und landen immer wieder auf der Nase. Und das hast du in Berlin auch. Da ist einfach der Punkt offenbar noch nicht erreicht, wo sie sich sagen, so, und jetzt machen wir mal was ganz anders. Wir versuchen jetzt mal wirklich was Neues. Marc hat ja diesen Berliner Weg auch hier in irgendeiner Sendung mal ganz nett skizziert. Mhm. Man hatte ja vor, auch mit jungen Spielern zu arbeiten und so weiter, ne, Berliner Talente zu fördern. Ja, was bleibt aber nachher übrig? Ich bin halt einfach in der zweiten Liga kein Freund, auch wenn Edin Dzeko gerade netzt wie sonst was, davon, dass man halt ein, zwei Stars im Team hat. Das geht oft in die Hose, meiner Ansicht nach. So, was so die letzten Jahre gezeigt haben. Auch welche Mannschaften letztendlich dann aufgestiegen sind. Weiß ich.
Ja, also ich glaube, es kann natürlich schon funktionieren, aber es ist natürlich immer eine Frage. Also ich habe bei Dzeko ja auch die Frage gestellt, zerstören die Wintertransfers so ein bisschen diese Geschlossenheit, aus der Schalke agiert hat. Sah kurz so aus, sie haben sich wieder gefangen. Ich hatte, also das eben, was ich von beispielsweise von Fabian Reese eben gestern gesehen hatte, ich finde, dem hast du bei jeder Aktion Frust angemerkt. Und der Mann ist halt Kapitän dieser Mannschaft. Also der, wo ich immer wieder auch zwischendurch gesagt habe, in seiner Bestform ist Fabian Reese das Beste, was Hertha passieren kann. Wenn aber etwas, wo ich glaube, nicht läuft, wie er sich das vorgestellt hat, und das wird dieser nicht gelungene Aufstieg gewesen sein, glaube ich schon, dass der auch gut zu kämpfen hat. Und das ist auch komplett menschlich, das will ich ihm überhaupt nicht absprechen. Aber dass du es so offensiv auf dem Platz siehst, sollte dir halt nicht passieren. Und ich habe da auch kurz mit Marc drüber gesprochen, der hat mir das auch bestätigt. Also das ist jetzt keine ich habe immer auch wieder meine Kritik an Fabi Reese geäußert. Und ja, das kann halt in zwei Richtungen funktionieren. Aber wenn du halt siehst, dass anstatt dass jemand wie Reza als Kapitän dann auch vorweg geht, aber du hast gerade bei ihm das Gefühl, dass es geht jetzt auch auf so ein Ego-Ding hinten raus. So, aber Hauptsache, ich mache irgendwie noch mein Ding. Das ist ein Angriff, das ist mir bewusst, den ich jetzt auch an ihn äußere. Mhm. Und man muss ja auch sagen, es hätte ja auch alles funktionieren können.
Hat ja die Saison davor auch schon nicht funktioniert, ne?
Naja, klar. Also, so. Stefan Leitl
auch nicht gesehen.
Bleibt da für mich auch weiterhin, du hast eben seine Kommunikation ein bisschen angesprochen, ich habe es zwischendurch immer schon mal wieder gesagt, dass ich, mir ist es vollkommen egal, wie der sich sein, also mir ist es nicht vollkommen egal, wenn er schlimme Sachen macht, ist mir es nicht egal, aber im Sinne von, was er intern an sein Team weitergibt, nach Punktverlusten etc., ist mir relativ egal, per se erstmal. Aber du musst dich halt nach außen hin schon irgendwie präsentieren und eben dann nicht direkt wirken wie halt so ein angefressenes Kind, was du dem das Eis gerade weggenommen hast. Und das war mir dann manchmal, es ist vollkommen okay, dass du enttäuscht bist, aber als Trainer solltest du in dieser Situation da vielleicht nicht irgendwie direkt so eine Trotzreaktion, und das hat er, glaube ich, auch rund um dieses Nürnberg-Spiel hat er auch nochmal gesagt, ja, ich weiß überhaupt nicht, warum wir immer nicht direkt sein sollen. Ja, also ich meine, es ist ja auch vollkommen okay, dass man es klar benennt, dass der Aufstieg weg, also rein rechnerisch noch möglich ist, rein fußballphilosophisch, sage ich jetzt mal, war es halt weg. So.
Du kannst ja angefressen sein. Will ich ja auch, dass Menschen ihre Emotionen zeigen. Und sie sollen auch direkt sagen, was sie stört. Bin ich ein großer Freund von. Aber das ist halt einfach ein Unterschied, ob du da unprofessionell sitzt und einfach flapsig bist, so wie damals Klaus Augenthaler irgendwie oder keine Ahnung. Ne? Es gab ja schon viele Beispiele von Trainern, die Steffen Baumgart und Co., also, ne, die aber trotzdem ein Niveau gehalten haben, wo du dann ein Gesicht warst, wo du auch dann nicht den ein, also ich meine, du setzt dich hin und sagst, die Saison ist gelaufen. Das sind noch 10 Spiele zu gehen, als er das gesagt hat. Das, wie willst du denn, dass ein Fan eine Dauerkarte gekauft hat? Oder ich weiß nicht. Klar, der kann ja, sind ja auch nicht doof, die Fans. Aber du willst ja trotzdem dann erwarten, dass die Mannschaft dann noch Vollgas gibt. Und wenn du dann die Ego-Show, die du gerade beschrieben hast, die sicherlich nicht nur der Kollege Rehse dann an den Tag legt, aber bei ihm fällt es halt auf, weil er eben der Fokusspieler ist, im Spotlight steht, dann ist das geht nicht. Das finde ich einfach, das ist unprofessionell. Das hat nichts mit erster und zweiter Liga zu tun. Es ist menschlich, ja, dass man enttäuscht ist, dass man vielleicht auch bockig und beleidigt ist oder denkt, oh, die ganzen Mitspieler sind alle unfähig. Ich weiß es nicht. Aber das geht von der Kreisliga bis zur Bundesliga. Wenn du dann nicht der Teamplayer bist, dann hast du nicht der Kapitän zu sein und dann brauchst du auch keine Ansprüche anstellen, oben mitzuspielen. Die großen, diese Spieler werden einfach nie ganz oben stehen. Das ist einfach so. Da kann er noch so talentiert sein. Bisher hat das nicht bewiesen, dass er eine Mannschaft zumindest dahin führen kann. So. Das ist so meine Sicht von außen. Kann völlig falsch sein. Ich mag ihm persönlich auch gar nichts Böses. Ich kenne ihn ja gar nicht. Kann ganz lieber Junge sein, aber ja, das ist das, was das Bild, was die Hertha halt so nach außen hin gibt. Und das ist halt nicht zum ersten Mal so in den letzten Jahren. Völlig überhöhte Ambitionen und Ansprüche, Entschuldigung, bin sofort fertig. Vom Investor her angefangen. Ja, mich regt das immer auf, denn diese ganzen Nummern, das sind so Ansprüche, wo ich immer mich frage, wo kommen die her? Ja, du hast lange erste Liga gespielt, aber du musst, dass das keinen Lerneffekt gibt, das finde ich immer total krass. Das wird in der freien Wirtschaft würden diese ganzen Menschen einfach gar nicht in diese Position kommen. So, Entschuldigung.
Thomas, was ist dein Statement dazu?
Also ich bin grundsätzlich eigentlich immer ein Freund davon, nee, nicht nur grundsätzlich, ich bin ein großer Freund davon, wenn Vereine auch Ziele klar formulieren. Also ich kann mit diesem ganzen, auch bei uns hier, was wir seit Jahren, ja, wir wollen eine sorgenfreie Saison spielen. Also was soll das? Also sag doch einfach, du willst mehr Punkte holen als im letzten Jahr, dann ist doch das eine schöne Aussage. Das ist doch ein Ziel, an dem man sich messen kann. Und Hertha hat halt das ganz große Ziel ausgerufen. Finde ich persönlich jetzt erstmal gar nichts Verwerfliches dran, zu sagen, wir wollen aufsteigen. Ganz im Gegenteil, ich finde es cool, wenn Mannschaften oder Vereine eben auch ganz klar sich Ziele setzen und diese auch nach außen formulieren. Das ist mir, wie gesagt, lieber als dieses Phrasengedresche von irgendwelchen Sportdirektoren, die dann sagen, ja, wir wollen den nächsten Schritt machen und dieses ganze Gequatsche. Also da kann ja auch gar überhaupt nichts mit anfangen. Und von daher finde ich, dass das Hertha da gemacht hat, grundsätzlich erstmal schön. Natürlich machst du dich dann auch angreifbar, wenn es nicht funktioniert, das ist ganz klar. Du bist dann natürlich der Depp vom Dienst, wenn du dann dich hinstellst, sagst, wir wollen aufsteigen und nach 24 Spieltagen dich hinstellst, sagst, so, das war's jetzt mit der Saison. Ich habe immer noch das Gefühl, ich weiß nicht, kann auch sehr naiv sein, aber vielleicht ist es auch tatsächlich von Leitl so eine letzte Patrone gewesen, zu sagen, ich kitzel die Mannschaft jetzt richtig nach dem Spiel in Paderborn. Und sage hier so, das war's, Saison ist vorbei, um vielleicht auch eine Reaktion zu erzeugen. Und da bin ich mal gespannt, wie die nächsten Wochen in Berlin laufen. Du musst ja, diese Liga zeigt ja eins auf beeindruckende Art und Weise. Du musst nicht schön Fußball spielen, du musst erfolgreichen Fußball spielen. Das zeigt Schalke auf sehr, sehr beeindruckende Art und Weise. Und wir spielen einen vermeintlich tollen Fußball, guck, wo wir in der Tabelle stehen. Da kannst du dir nichts verkaufen, du musst einfach Spiele gewinnen. Und wenn Hertha das jetzt vielleicht schafft, und vielleicht war das genau, ich kann auch sehr naiv von mir sein jetzt, ja, und einfach nur so ein bisschen so die Hoffnung, weil ich eben auch der Meinung bin, Hertha ist halt auch, weiß ich nicht, also bin kein Fan jetzt von Hertha BSC Berlin, aber ich muss sagen, ich hätte jetzt kein Problem, wenn die erste Bundesliga spielen würden. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht einfach so ein psychologischer Kniff nochmal war, da nochmal wirklich so eine letzte Patrone rauszuhauen, und zu sagen, so, ich kitzel die jetzt wirklich bei der Ehre. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Vielleicht sehe ich das auch völlig falsch und Leitl weiß wirklich nicht mehr weiter. Kann natürlich auch, da kann Kevin auch vollkommen recht haben. Vielleicht ist er einfach mit seinem Latein auch am Ende, weiß nicht mehr weiter und weiß vielleicht auch schon, dass am Saisonende vielleicht sogar für den Schluss ist. Wer weiß, was da intern besprochen ist. Aber ich sehe es immer noch so, vielleicht war das einfach nur, jetzt mache ich die Mannschaft vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise wach.
Ich glaube, bei Leitl ist eben, dass er natürlich jetzt mit Hannover lange im Spotlight stand. Und jetzt eben mit der Hertha und man ihm mehrere Male quasi so das, inwieweit man ihm es vielleicht auch vor die Nase gesetzt hat, dieses Ziel Aufstieg, bei Hannover war es ein bisschen anders als bei der Hertha jetzt, ist natürlich auch so eine Sache, aber deshalb gucken wir da, glaube ich, alle auch nochmal durch so einen, ja, durch so eine andere Brille durch, glaube ich. Weil wir eben irgendwie so das Gefühl haben, ja, er wird ja irgendwie immer wieder als dieser Aufstiegstrainer oder als der Perspektivtrainer geholt. Aber es reichte halt bisher nicht, ne? Und was er mit Fürth geschafft hat, ich meine, frag mich, ne, wie gerne er den Stefan Neidl von ein paar Jahren wieder bei Fürth sehen würde, ne? Klar. Aber ich glaube, das ist das, warum da viele auch kritisch drauf sehen. Und ich empfehle an der Stelle natürlich einfach, bei Hertha Base einfach mal vorbeizuschauen. Die werden euch das alles noch ein bisschen tiefer erklären können, als wir das hier machen können. Und ich weiß auch, wenn ich hier sitze und nicht mag, dann schaue ich natürlich meistens ein bisschen anders auf die Hertha, auch weil Marc und ich von Anfang an eben diesen Streitpunkt vor der Saison hatten, was Hertha BSC und die Aufstiegsträume betrifft. Das ist mir auch bewusst. Aber ich weiß eben auch, dass Marc natürlich auch so ein bisschen kritisiert hat, dass zum Beispiel Vereine, also Vergleiche mit dem HSV komplett hinken, weil alleine die finanzielle Voraussetzung, die beide Vereine haben oder eben auch die Not, die bei Hertha hintersetzt, ich sage es gerne nochmal, natürlich ein Problem sind. Du hast dieses ewige Thema Olympiastadion versus eigenes Stadion, was du natürlich nicht realisieren kannst, wenn du Jahr für Jahr zweite Liga spielst. Ne? Das willst du dir natürlich schon mit einer gewissen finanziellen Stabilität, mit Perspektive auf Bundesliga-Fußball bauen. Und ich glaube, da hängt einfach so viel hinter, dass es natürlich auch eine emotionale Sache ist. Ich meine, du formulierst ja auch, sagst, wir wollen aussteigen, um mögliche Spieler zu holen, die du sonst vielleicht nicht kriegen könntest, um Sponsoren, ne, und sonstige Geldgeber hinter dich zu bekommen, die du sonst vielleicht nicht hinter dich bekommen würdest, wenn du eben jede Saison sagst, ja, wir gucken mal, wo das hinführt. Ne? Also ich verstehe das auch alles. Ne? Thomas, da bin ich auf deiner Seite. Also per se bin ich auch mehr Fan davon zu sagen, jo, also wir wollen aussteigen. Aber es ist natürlich immer, du musst das, was du forderst, musst du auch füttern. Und wenn du alleine auf die, das haben wir immer wieder gesprochen, die Transferpolitik von Hertha BSC, die hinkt da einfach hinterher. Du hast zur Winterpause noch Josip Brekalo geholt, so, ne? Also wieder so jemand, wo du dir irgendwie vielleicht was Gleiches wie bei Edin Dzeko mit Schalke erhofft hast. Du hast eben die teuren Verträge von Reese und Cuisance. Gleichzeitig hast du mit Luca Schuler und Grönning zwei Stürmer, die wirklich, also bei allem Respekt, ihren Job absolut gar nicht erfüllen. Ne? Also, und das kommt eben auch noch alles dazu. Und das, sowas kann laufen. Ne? Du hattest natürlich auch Pech mit Verletzungen, mit Jugendspielern, die eigentlich gerade reinkamen und eigentlich, wo du dachtest, boah, die bringen einfach nochmal Euphorie mit. Und das ist alles nicht die verletzen sich dann, etc. Das ist auch alles super bitter. Und ich verstehe da auch jeden Hertha-Fan mit Frust, ne? Also dafür habe ich zu viele in meinem Umfeld und ich bin auch per se der Meinung, der Bundesliga wird da ein zweiter Hauptstadtclub gut tun. Aber also sagen wir auch mal so, würden die jetzt so noch aufsteigen, wissen wir, ob es in der Bundesliga funktioniert so? Also das ist natürlich auch immer die Frage, ne? Du musst als anders, das ist genau wie mit Schalke, wir erwarten von Vereinen wie Schalke und Hertha dann natürlich auch ein ganz anderes Auftreten in der Bundesliga, als wir von Darmstadt, Elversberg oder Paderborn erwarten würden. Das ist überhaupt nicht despektierlich gegenüber den anderen drei Vereinen gemeint, aber weil eben Hertha und Schalke mit einem ganz anderen Anspruch denken, in die Bundesliga aufsteigen würden oder aussteigen und da sich selber auch eine andere Historie mitbringen, erwarten wir natürlich von ihnen auch was anderes und erwarten natürlich alle im Umfeld auch was anderes. Ne? Also alleine auch aus vereinspolitischer Sicht. So. Das waren noch meine drei Sätze dazu. Jetzt habe ich euch in die Stille verabschiedet.
Auch nö, gut. Ich habe so viel geredet, ich wusste nicht, ob ich nochmal was sagen darf.
Ihr dürft immer was sagen, hier gibt es kein Redeverbot.
Nein, das ist alles richtig, aber trotzdem finde ich, muss so ein Verein halt auch immer mal seine Grundpfeiler überdenken. Und natürlich ist da eine finanzielle Not hinter und auch Druck aus dem Umfeld. Und das ist mir alles bewusst. Ich sage ja auch nicht, dass man dann alles abreißt und von null wieder anfangen muss. Aber, und ich finde auch gut, wenn Mannschaften ihre Ansprüche formulieren. Also wir machen das ja so, wir wollen ja jedes Jahr uns verbessern. Das ist, damit sind wir ganz gut gefahren in den letzten Saisons. Ja, keine Ahnung. Aber ich finde, Hertha ist noch nicht reif. Da bin ich bei dir. Und damit kann es aus meiner Sicht, also aus meiner Sicht auch schließen. Da hast du, glaube ich, ganz gut gesagt. Die sind nicht reif dafür, aufzusteigen. 40 Punkte zu diesem Zeitpunkt mit den Spielverläufen. Nee.
Also ich meine, das Einzige ist, wenn man mal zur Hinrunde guckt, kommen jetzt natürlich so einige Spiele, wo man in der Hinrunde eben noch Punkte geholt haben. Also man spielt jetzt eigentlich nur noch gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte, außer Kaiserslautern. Also du spielst jetzt eben zu Hause gegen Bochum. Also ja, okay, auswärts in Düsseldorf. Klammer ich, Düsseldorf würde ich jetzt auch in der aktuellen Lage mal so ein bisschen ausklammern. Dann eben auswärts bei Dresden. Zu Hause gegen Kaiserslautern, auswärts Braunschweig, zu Hause gegen Kiel, auswärts Magdeburg, zu Hause gegen Fürth, auswärts bei Arminia Bielefeld. So, das ist dein Endspurt. Ne? Also, da kannst du natürlich hinten raus noch gute Laune und Aufbruchsstimmung verbreiten. Ne? Das ist natürlich auch schon so. Aber da wird eben, ne, da wird halt ein großer Aderlass kommen im Sommer. Und ich meine, der Vorteil ist vielleicht dahingehend, dass du jetzt eben planen kannst und du kannst jetzt eben frühzeitig, und das ist vielleicht ein Vorteil gegenüber anderen Vereinen, die eben am Ende auch in der Liga bleiben werden, obwohl sie dachten, da geht vielleicht mehr, dass du da vielleicht einfach den Vorteil hast, dass du schneller reagieren kannst. Du kannst jetzt schon gewisse Gespräche führen. Das könnte ein Vorteil sein. Aber gleichzeitig ist halt auch klar, dass das Ziel Aufstieg kannst du in der nächsten Saison so meiner Meinung nach erstmal nicht nochmal verkünden, weil das allein finanziell nicht möglich sein wird. Aus meiner Perspektive heraus. Vorsichtig formuliert. Und das eben auch so ein bisschen das, was ich jetzt quer gelesen habe von allen möglichen Leuten, die eindeutig näher am Verein sind, als ich es bin. Gut, dann würde ich aber sagen, schnell kurz bevor wir die 2-Stunden-Marke hier noch knacken. Ich dachte kurz, wir wären sehr gut in der Zeit. Naja, sind wir natürlich immer noch. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen Dank erstmal an Thomas, der mal wieder dabei war. Vielen Dank, dass du uns hier wieder deine Perspektive auf den FCM, aber generell auch auf die restliche Liga gegeben hast. Und natürlich bei euch auch gerne im Podcast reinhören.
War sehr schön, danke für die Einladung.
Und dann natürlich auch liebe Grüße an Kevin. Gehen raus an der Stelle. Danke, dass du auch wieder dabei warst und auch immer sehr, ihr beide seid immer sehr schnell dabei, euch auch zu melden, und das schätzen wir euch natürlich auch sehr. Aber ich sag schon mal so, am Samstag, da ruht dann die positiven Gedanken kurz Richtung Paderborn.
Bitte? Warum? Ach so, da ist ja was. Die Karten waren so schnell wie bei kaum einem anderen Spiel vergriffen, also das Auswärtskontingent.
Ja, ist auch ein kurzer Weg.
Ja, aber es war ne? Trotzdem nicht immer so.
Ja, stimmt. Stimmt. Wird bestimmt auch was mit der aktuellen Lage zu tun haben, von beiden Vereinen wahrscheinlich. Aber wie gesagt, vielen Dank, dass du auch dabei warst.
Danke für die Einladung.
Dann würde ich jetzt sagen, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Feedback gerne einfach im Forum hinterlassen oder bei YouTube lese ich es meistens auch. Und dann würde ich sagen, wir vielleicht nicht, aber dieser Podcast ist in 2 Wochen wieder zurück. Sollte nichts anderes passieren. Ich klopfe auf Holz. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Lernst ein bisschen Geschichte und dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie sich das damals im Parlament entwickelt hat.